Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Willkommen zum Maschinensucher-Doppelpass, zweite Bundesliga nach dem 21. Spieltag. Jana und ich freuen uns auf einen tollen Abend, der heute noch inhaltlich auch eine Menge Schwung bekommen hat. Denn Fortuna Düsseldorf hat offensichtlich den Trainer rausgeworfen und den Nachfolger schon mehr oder weniger an der Hand. Ein Thema in einer historischen Liga.
Ja, und damit schauen wir jetzt mal auf die obere Tabellenhälfte. Denn den Tabellenführer Darmstadt und den Tabellensechsten Heidenheim trennen derzeit tatsächlich nur 2 Punkte. Und seit Einführung der 3-Punkte-Regel hat es das nach 21 Spieltagen noch nie gegeben. Und damit ist es wirklich historisch die spannendste zweite Bundesliga aller Zeiten.
Tja, und der Held dieses Wochenendes war für viele sicherlich Robert Glatzel. HSV-Stürmer, 4 Tore beim Tabellenführer in Darmstadt, darunter ein lupenreiner Hattrick. Er wird uns in wenigen Sekunden live aus Hamburg zugeschaltet sein. Aber wir haben auch in der Runde tolle Gäste.
Wir freuen uns unter anderem auf die 4-fache Weltschiedsrichterin des Jahres und auch Weltschiedsrichterin des Jahrzehnts. Ihre Premiere hat sie gegeben in der 2. Fußball-Bundesliga am 21. September 2007 beim Spiel TSG gegen den SC Paderborn. Seitdem waren es 92 Spiele in der 2. und 23 Spiele in der 1. Fußball-Bundesliga, die sie gepfiffen hat. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist, Bibiana Steinhaus-Webb.
Tja, herzlich willkommen also in dieser Runde, Bibi. Steinhaus, seit vielen, vielen Jahren ja im Fußball aktiv, seit jetzt, glaube ich, im guten Jahr nicht mehr selber an der Pfeife. Irgendwas vom grünen Rasen, was vermisst wird?
Die Kollegen.
Die Kollegen, aber selber, also alle Sachen auch vernichtet quasi, das war's. Schiri-Comeback ausgeschlossen.
Schiri-Comeback ausgeschlossen, aber die Liebe zum Fußball besteht natürlich weiterhin.
Denn sie arbeitet auch in England aktuell mit den Schiedsrichterinnen dort. Auch darüber werden wir ein bisschen mit ihr plaudern und natürlich auch mit interessanten Gästen. Zum Beispiel der liebe Kollege Thomas Wagner von RTL und aktuell im Olympia-Einsatz bei Eurosport. Du hast auch ein bisschen auf dieses Wochenende geschaut und dich, glaube ich, auch gefragt, was ist los in dieser Liga? Die ist irgendwie wirklich phänomenal.
Also du weißt es ja, mein Herz schlägt ja für die Rothosen. Ich will, dass der HSV rausgeht aus dieser Liga, weil das macht mich fertig. Selbst gestern beim 3-0 habe ich noch gezittert, aber es war schon geil gestern. 5-0, freue mich auch, dass Robert heute da ist. Dann gewinnt Ingolstadt 5-0 in Nürnberg. Also es ist so wahnsinnig, das Ganze. Sehr attraktiv, wenn man nicht gerade mit Baldrian am Sonntag selber als Fan auf der Couch sitzt.
Tja, also es war Steffen Baumgart zum Beispiel, der ist auch auf der Couch abgegangen und er ist die Trainerlegende und unser Sport1-Experte Peter Neururer. Ich gucke gerade nochmal, Darmstadt, St. Pauli, Werder, Schalke, HSV, Heidenheim, 2 Punkte auseinander. Gib uns das Peter-Orakel, wer steigt jetzt auf?
Ich habe ja ganz großen Mund gehabt vor diesem Spieltag. Ich habe ja gesagt, beim Spiel Darmstadt 98 gegen den HSV, wenn es einen Sieger gibt, der Sieger wird auf jeden Fall aufsteigen. Ich persönlich habe unentschieden getippt.
Na gut, einfach Ahnung, der Mann.
Man kann auch daneben liegen, aber ich bleibe dabei. Der Sieger dieses Spiels wird aufsteigen.
Ja, und wir sehen ihn schon. Robert Glatzel ist da. Robert, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und wenn du schon gerade klappt, ich glaube, wer 4 Tore schießt, der kriegt auch von uns mal einen Applaus. Das war ein historischer Moment.
Vielen Dank.
Und wahrscheinlich mit der schönsten in ihrer Karriere. Richtig schönen guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend auch zurück an die Runde. Ja, war natürlich einer der schönsten Momente auf jeden Fall. Der schönste würde ich jetzt nicht sagen, aber mit der schönste ganz klar. Ist auf jeden Fall ganz weit oben bei mir.
Und wir haben gestern Sie quasi verfolgt mit der Kamera. Der Kollege Martin Quast war in Darmstadt und hat mal genau hingeschaut, was Robert Glatzel gestern alles richtig gemacht hat.
Eine 4, ein Ball und ein Glatzel. Robert Glatzel. Der Mann fürs Historische und damit sind nicht seine 4 Treffer insgesamt gemeint, sondern dass er den frühesten Hattrick der Zweitligageschichte eingestellt hat. Nach 13 Minuten schon alles Paletti. Robert Glatzel, der Mann, dem gegen Darmstadt Glücksgefühle aus allen Poren kamen.
4 Tore habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, deswegen was ganz Besonderes, werde ich nicht so schnell vergessen.
Kaum angepfiffen, begannen die Glatzel-Festspiele Darmstadt bereits vor deren ersten Atemzug überhaupt erledigt.
Man hat natürlich ein extremes Selbstvertrauen dann, wenn man weiß, ja, mit den ersten gefühlten 3 Ballkontakten hat man schon 3 Tore. Ja, ist natürlich, dann fällt's extrem leicht.
Was sagt man zu sowas? Sahnetag? Vielleicht Ostern und Weihnachten zusammen? Oder der hätte auch Lotto spielen können und gewonnen? Egal wie, ein Superlativ in jedem Fall. Und der hier wollte noch mehr, merkte, dass Aufstiegskonkurrent Darmstadt brutal verletzbar war.
Für uns natürlich schmerzhaft. Auf der anderen Seite muss man auch mal, wie gesagt, Respekt zollen und anerkennen, dass der Junge eben mit der Art und Weise, wie die Tore geschossen hat, war ein Moment, den wir gerne verhindert hätten, aber er war irgendwo nicht zu verhindern heute.
Und sowas schreit dann nach Belohnung. Den Ball war Darmstadt 98 los. Und der HSV-Trainer, der machte den Glatzel, Pille unterm Arm und stolze Brust. Ja, ja, nach so einem Ding hat man mal gut lachen.
4 Tore in einem Spiel ist sehr außergewöhnlich. Gut gemacht von ihm, ja, gut von seinem Team vorbereitet und uns alle hat er belohnt.
Das ganze Team profitiert von dieser Sternstunde Glatzels und der Junge weiß nur zu gut, was sein Souvenir jetzt braucht. Eine besondere Danksagung und die geht so.
Ich muss mich erstmal unterschreiben lassen von den Jungs und dann ja, mal schauen, wo ich ihn hinstellen darf.
Das Siegergehen des HSV. Donnerwetter, dass wir mal darüber sprechen, nach Rekordverdächtigen und viele Punkte kostenden 10 Unentschieden.
Ja, ich hoffe, dass es vorbei ist mit den Unentschieden, aber können nicht erwarten, dass jetzt jedes Spiel so abläuft. Deswegen wird es ein hartes Stück Arbeit.
Irgendwie ein Sinnbild in Darmstadt. Sie verlassen scheinbar eine 4-jährige Baustelle, denn immer wenn es zählte, versagten sie und der Aufstieg war passé. Aber diesmal?
Die Jungs haben einfach eine gute Energie entwickelt, dass uns das auch mit Unentschieden weitergeholfen hat, uns weiterzuentwickeln. Und das war für uns wichtig, dass wir wissen, dass wir ganz schwer zu schlagen sind. Und jetzt belohnen wir uns auch ein Stück weit dafür.
Ja, sie sind in lange nicht erlebten Glückssphären und das am zweiten Spieltag nacheinander wieder einen Tabellenführer geschlagen. Jetzt in Darmstadt, zuletzt in Hamburg, als im Derby St. Pauli gekippt wurde. Aber trotz solcher Freudentänzchen gibt es vor allem Bescheidenheit.
Klar, das war jetzt auch nur ein Spiel und es sind noch zig weitere. Deswegen jetzt nicht zu viel drauf einbilden, aber es muss uns auf jeden Fall Selbstvertrauen geben für die nächsten Spiele.
Und da treffen Glatzel und Co. jetzt auf mit dem HSV punktgleiche Heidenheimer. Glatzels Ex-Team also. Und er selbst war es, der Hamburg mit diesem Tor vor 3 Jahren entscheidende Punkte zum Aufstieg klaute. Höchste Vorsicht also.
Jetzt kommt Heidenheim. Es wird auch ein ekliger Gegner, weil es einfach eine starke Truppe ist. Und auf jeden Fall bis zum Ende, glaube ich, ja, mit oben dabei sein werden.
Glückwünsche annehmen ist das eine, sie richtig einordnen, was ganz anderes.
Ja, dass wir ein Spiel gewonnen haben, ist jetzt schon wieder abgehakt. Und morgen geht's weiter.
So, und damit genug erzählt vom wiedererstarkten HSV. Aber einen haben wir noch. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Na klar, einen Glatzel gibt's noch. Der will endlich los. Aber da kommt von links der Ordner. Gib den Ball her. Der gehört Darmstadt. Ball her, Freundchen. Hahaha, von wegen. Und schon wieder hat er seinen Darmstädter Gegenspieler stehen lassen. Irgendwie sein Tag. Robert Glatzel.
Tolle Bilder, die wir da gesehen haben. Robert Glatzel live aus Hamburg. Wo ist der Ball? Ist er tatsächlich in deinem Besitz auch am Ende geblieben?
Ja, ist hier in meinem Besitz. Habe ich ihn von den Jungs schon unterschreiben lassen. Den konnte ich mir natürlich nicht vom Ordner abnehmen lassen.
Ich habe mich ja auch kurz gefragt, eine Schiedsrichterin muss den Ball oder ein Schiedsrichter muss den Ball nicht mitnehmen. Also er darf das auch.
Ich bin sicher, Darmstadt hat ihn nicht gerne gegeben, aber sportlich fair, denn dann nach Hamburg ziehen lassen.
Ja, Robert, also ein unglaublicher Nachmittag, den ihr da gestern hingelegt habt. Selbst in den kühnsten Träumen hat doch keiner in der Mannschaft gerechnet, dass man in Darmstadt 5-0 gewinnt, oder doch?
Nein, natürlich nicht. Man denkt natürlich nicht an so ein Ergebnis. Wir waren uns sicher, dass wir das Spiel gewinnen können, wenn wir unsere Leistung abrufen, dass wir ja Darmstadt ja trotz ihrer Stärke auch wehtun können. Und aber natürlich an 5 Tore, an so einen klaren Sieg haben wir natürlich nicht gedacht.
Wir wollen gleich an viele Szenen uns auch noch ein bisschen abarbeiten. Aber Peter hat es ja gerade schon gesagt. Peter hat gesagt, der Sieger dieses Spiels steigt auf jeden Fall auf. Gehen Sie da mit?
Nein, auf keinen Fall. Das würde ich auf keinen Fall so unterschreiben. Ist noch, wie man es vorhin im Beitrag gesehen hat, noch ein hartes Stück Arbeit, noch einige Spiele und jetzt kommt erstmal Heidenheim. Man darf sich jetzt auf keinen Fall irgendwie zu früh freuen. Es war auch, wie gesagt, nur ein Spiel. Von daher würde ich es auf keinen Fall so unterschreiben.
Aber wie fühlt man sich? Ich meine, wir gucken mal in Ihre Tore rein. 3. Minute, das 1-0. Da denkt man doch wahrscheinlich wirklich schon, okay, das ist doch mal ein Start, weil Sie haben ja in Hamburg auch nicht nur glorreiche Zeiten erlebt. Am Anfang viele Chancen auch nicht gemacht. Aber mittlerweile haben Sie die Treffsicherheit, sind auf Platz 2 auch in der Torschützenliste mit 14 Treffern. Aber bei dem Tor, also bei dem Elfer, habe ich kurz gedacht, Sie verletzen sich. War der Eingesprungene so gedacht?
Der war so gedacht, ja. Ich glaube, nur die Landung war nicht ganz so gedacht. Also bis zur Landung war es ganz gut, aber zum Glück nicht verletzt.
Ja, gut, wir haben kurz tatsächlich gedacht, was war denn da los? Thomas, du verfolgst den HSV auch seit vielen Jahren. Robert Glatzel hatte am Anfang das Problem, dass er als Nachfolger von Simon Terodde kam. Der ist jetzt auf Schalke, knipst eigentlich überall. Er war quasi der Ersatz. Das ist nicht einfach gewesen. Hat er sich jetzt freigeschwommen?
Ja, ich glaube, das finde ich schon beeindruckend, dass der Trainer ja auch von Anfang an gesagt hat, dass Robert ein ganz anderer Spielertyp ist, dass er wertvoll ist, weil er Bälle festmacht, weil er viel auf die Flügel ausweicht, weil er einfach auch mehr ins Spiel eingebunden ist als Terodde. Terodde ist ein Abschlussstürmer, also der hat auch geliefert, gar keine Frage, aber ich glaube, Robert ist auch ein bisschen mehr drin, selbst wenn jetzt ein Tor nicht fällt, aber ich glaube, das muss ich dem Stürmer nicht erzählen, wenn du am Anfang manchmal nicht triffst und dann wirst du auch gemessen an den Zahlen und ich meine, in Hamburg, das ist auch was ganz anderes als in Heidenheim, wo es vielleicht das Ostalb platt gibt und in Hamburg gibt es 4 oder 5 Boulevardpresse.
Nein, Freunde jetzt in Heidenheim.
Nein, ich mag Frank Schmidt sehr und ich schätze, was die da machen, aber ich meine, wenn du, das kann ja Robert vielleicht selber sagen, wenn du dann immer vorgerechnet bekommst, was der Terodde erzielt hat und er hat vielleicht erst 5 nach 15 Spielen oder so, aber er hat sich richtig freigeschwommen. Ich finde es geil, dass er bei uns ist und er soll uns zum Pokalsieg und zum Aufstieg schießen.
Okay, da spricht der Fan. Robert, aber tatsächlich war das am Anfang auch ganz schön nervig?
Nein, ich habe es erwartet, dass da Vergleiche kommen. Nervig war es nicht. Es hat mich nur halt genervt, wenn ich keine Tore gemacht habe. Das nervt mich einfach. Aber Vergleiche nervt mich nicht, weil ich sie, wie gesagt, erwartet habe, aber sowieso das nicht beeinflussen kann, was Vorgänger oder ehemalige Spieler des Vereins oder sonst wer macht oder gemacht hat. Deswegen mache ich mich da komplett frei davon. Wie gesagt, was mich nervt, sind, wenn die eigene Leistung nicht stimmt.
Ja, die hat gestern gestimmt. Wir gucken mal ins zweite Tor rein, 10. Minute. Peter, als erfahrener Trainer, was hat er da alles richtig gemacht?
Ja, ich meine alles im Prinzip. Ne? Richtig gestanden. Der Ball kann natürlich auch gut rein und den Ball so reinzumachen, in einem gewissen Flow sich sowieso bewegend, ist eigentlich selbstverständlich für einen Mann dieser Klasse. Ich glaube, ich habe die ersten Spiele ja auch begleiten dürfen mit Sport 1 zusammen, die ersten Spiele vom HSV, auch mit diesem genialen Stürmer, der immer schon war, der schon Kaiserslautern gezeigt hat, was er kann, aber irgendwo dann über Heidenheim übers Ausland kommen musste, um dann letztendlich dann vielleicht derjenige zu sein, der HSV hilft. Die Struktur im Hamburger Spiel war am Anfang sehr, sehr unruhig dahingehend. Es war keine Balance im Spiel. Und in den ersten Wochen und Monaten sah es so aus, dass derjenige, der beim HSV in der Sturmspitze gespielt hat, eigentlich derjenige war, der am schlechtesten ausgesehen hat. Und da trotzdem seinen Weg zu machen, weil die Mannschaft in sich danach die Balance gefunden hat, das spricht für die gesamte Klasse des Stürmers und der gesamten Mannschaft.
Tja, das war dann das dritte Tor, was wir Ihnen jetzt zeigen, das innerhalb von 8 Minuten gefallen ist. Das ist alles hochhistorisch. Wir werden da gleich noch Daten zu auch liefern. Aber dieses Tor an sich, welche Bedeutung hatte das? Und haben Sie dann wirklich irgendwann gedacht, heute treffe ich alles?
Ja, genau. Also beim ersten Tor natürlich war die Freude groß. Und ja, denkt man sich, geil, perfekter Start. Beim zweiten, ja, auch geil, geht dass es genauso weitergeht. Und beim dritten muss man natürlich dann selber schmunzeln. Kann es dann selber nicht glauben. Gefühlt, wie gesagt, schon mit 3 Ballkontakten das dritte Tor in der 15. Minute oder so. Es war dann schon, da musste man schon echt lachen. Und da konnte man dann selber kaum begreifen, dass es dann so leicht ging.
Ja gut, das war natürlich ein Treffer, den machst du nur an Tagen, an denen du 4 Stück machen musst und kannst. Der kann natürlich auch Abteilung Flutlichtmasten gehen. Den triffst du technisch perfekt und an solchen Tagen, ich hatte das Gefühl ja nie, ich war Abwehrspieler, aber an solchen Tagen schreibt man Geschichte.
Aber was man vielleicht auch mal sagen darf, vielleicht kann das Robert auch mal beantworten. Robert, ihr habt 2-0 geführt beim Tabellenführer und dann allein wie dieses Tor rausgespielt wurde und was ich so beeindruckend finde, Moritz Heyer, der hat am Anfang, hat er die Tore geschossen als Abwehrspieler, dann war er universell einsetzbar. Jetzt spielt er rechter Verteidiger, obwohl er ja eigentlich mit dem Linksfuß spielt und marschiert beim 2-0 so gut getimte Flanke. Also ihr hattet auch gestern die Gier mit allen Spielern zu versuchen, einfach weiter auf Tore zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Es war von jedem Einzelnen eine Top-Leistung. Also ich kann eigentlich jeden hervorheben, der hat einfach ein klasse Spiel gemacht. Mo, überragend nach vorne immer, Akzente gesetzt, 2 Assists gegeben. Aber ja, wie gesagt, es war einfach die ganze Mannschaft. Wir haben einfach sehr intensiv gespielt und von Anfang an und versucht, unseren Stempel dem Spiel aufzudrücken. Und klar, dann war auch Glück dabei, dass es dann so schnell klappt mit den schnellen Toren. Das passiert natürlich dann auch nicht alle Tage, aber war einfach eine super Mannschaftsleistung.
Nun ist es ja wirklich ein unglaublich spannender Aufstiegskampf, den wir da erleben. Für uns Zuschauer ist das großartig. Wie ist das für euch Spieler? Ich meine, Peter Neururer sagt, ihr steigt auf. Er wünscht sich am liebsten sogar das Double. Was will die Mannschaft und was ist tatsächlich in Ihren Augen realistisch?
Also was, ich denke, was realistisch ist, hat man gestern gesehen, dass wir einfach gegen jede Mannschaft oder jede Mannschaft besiegen können. Ja, dass wir eine gute Truppe sind, wenn wir unsere Leistung abrufen. Ich wünsche mir den Sieg gegen Heidenheim und man wird es am Ende sehen. Also klar, man will jeden Gegner besiegen und wir wollen uns da vorne festbeißen in der Tabelle, ist ganz klar, aber mit was anderem beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht.
Ich glaube ihm das immer nicht so ganz, wobei man natürlich sagen muss, viele sind da oben mit dabei. Ja,
ich meine, wir sind Vierter, ne? Also muss man trotzdem sagen, also das finde ich schon richtig, wie er darauf hinweist. Du gewinnst 5-0 beim Tabellenführer und bist immer noch auf Platz 4, also ich möchte noch 2 Plätze weiter hoch. Das muss man erstens mal sagen und Robert, vielleicht da noch eins, weil ich hatte gestern Puls in der zweiten Halbzeit. Im letzten Jahr hat der HSV ein 3-0 in Hannover verspielt, ein 3-1 in Aue und dann hat Seidel ja diesen Treffer erzielt, der wurde zurückgeholt, berechtigterweise, euer 4-0 ja auch. Wie ist das eigentlich auf dem Platz? Denkst du dann beim 3-0, das fahren wir irgendwie schon nach Hause? Wolltet ihr aufs Vierte gehen? Weil man ist schon als HSV-Fan in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gebranntes Kind.
Ja, uns war in der Halbzeit klar, dass jetzt Darmstadt nochmal alles nach vorne werfen wird, dass sie jetzt nochmal alles versuchen. Haben wir uns dann, denke ich, schon ein bisschen anmerken lassen. Aber klar, Darmstadt ist auch eine Top-Truppe. Die haben einfach in den ersten Minuten nichts hinbekommen, aber haben einfach trotzdem dann Qualität. Und wenn es dann 3-1 gestanden hätte, wäre es vielleicht nochmal enger geworden, weil sie einfach die Qualität haben. Aber das Glück war auf unserer Seite, aber ich denke auch über das ganze Spiel dann auch verdient. Aber man weiß dann schon, dass beim 3-0 oder beziehungsweise nach der Halbzeit, dass dann nochmal alles von Darmstadt nach vorne geworfen wird und dass man einfach dagegen halten muss. Und dann hatten wir einfach dann mit dem nicht gegebenen Tor dann das Glück auf unserer Seite. Und dann war auch eigentlich klar, dass es dann, waren wir uns dann wieder sicher. Dann war das Momentum wieder auf unserer Seite und dann waren wir sicher, dass wir gewinnen und beziehungsweise, dass wir jetzt dann den Sack zumachen müssen. Und das haben wir dann gemacht.
Lass uns in die Szene vielleicht reingucken, wenn die Kollegen, die gerade vorbereitet haben, dieses nicht gegebene Tor. Ich höre gerade die Licht nicht vor, aber das war auch, wo der VAR eingreifen musste. Das wäre dann wieder das Bereich von Bibiana Steinhaus und ihren Kollegen gewesen. Also da hat er gut getan. Wenn Sie jetzt tatsächlich wählen müssten, Pokalsieg, da, ganz Hamburg ist euphorisiert, oder Aufstieg? Ja. Was wäre Ihnen lieber?
Ich würde den Aufstieg nehmen.
Gut, dann haben wir für Sie noch tolle Daten, denn Sie haben sich gestern eingereiht in Größen des Hamburger Fußballs, die kaum größer sein können, Jana.
Schauen aber erstmal noch mal kurz in seine Instagram-Story, denn da habe ich auch noch was gefunden. Bei Robert, also selbst in der Story. Den Ball hat er sich nämlich nach dem Spiel gesichert und auch im Mannschaftsbus dann noch mal sicherheitshalber angeschnallt. Also ich glaube, den gibt Robert wirklich nicht mehr so schnell her. Aber er hat ja auch eben im Beitrag, wie wir gesehen haben, lange dafür gekämpft. Der Ordner wollte ihm den ja noch mal wegnehmen. Also Safety First Baby, der bekommt einen Ehrenplatz zu Hause, bin ich mir sicher. Also 4 Tore gegen Darmstadt, hat er jetzt eben angesprochen, das war schon historisch. Es hat es aber natürlich schon gegeben, dass ein Spieler für den HSV 4 Tore geschossen hat. Das ist allerdings lange her, 1982. Das war dann Horst Rubesch. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann mich daran erinnern. Es war im Spiel gegen Fortuna, damals aber noch im Liga-Oberhaus. Und jetzt kommt's in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist nämlich Robert Glatzel jetzt der erste Spieler, der diesen Viererpack für den HSV erzielen konnte. Also die Premiere ist ihm gelungen, die nimmt ihn also erstmal keiner. Die Fans im Netz betonen aber auch nochmal diesen Teamgeist und diese Mannschaftsleistung vom HSV und sagen, Glatzel nimmt den heutigen Spielball mit nach Hause und lässt ihn noch von den Jungs unterschreiben, weil die ihn so gut in Szene gesetzt haben. Eventuell ist das mit dem Teamgeist nicht nur eine Floskel. Also man hat schon wirklich das Gefühl, beim HSV läuft derzeit viel zusammen.
Ja, vielen Dank, Jana. Und tatsächlich ist es ja so, Robert Glatzel, dass viele sagen, okay, das System Tim Walter, was ja durchaus am Anfang auch so ein bisschen skeptisch beäugt wurde, viel Risiko, viel Offensive, es greift langsam. Sind Sie vielleicht auch der personifizierte Beweis dafür, dass Sie immer mehr das verinnerlicht haben und es sich jetzt so langsam fügt?
Ob ich jetzt der Beweis bin, würde ich nicht sagen. Ich denke, man sieht es einfach der ganzen Mannschaft an, dass wir in der Rückrunde jetzt einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es war am Anfang natürlich nicht ganz so leicht. Es war viele, viele Neuzugänge, neues System, neuer Trainer und so weiter. Das dauert einfach ein bisschen. Aber ich möchte jetzt auch nicht jetzt zu viel Lobeshymnen aussprechen oder sonst was. Es ist jetzt ja ein schöner Moment, aber wie gesagt, man darf sich jetzt nicht zu sehr darauf auf die eigene Schulter klopfen oder sonst was. Ist wie gesagt noch ein hartes Stück Arbeit, und wenn man jetzt denkt, jetzt hat man den Bogen raus, dann kann es sofort wieder nach hinten losgehen. Es ist wie gesagt ein schöner Moment, aber es ist noch ein hartes Stück Arbeit, und wir müssen noch einige Dinge trotz allem noch verbessern.
Peter, auch mit deiner Erfahrung, ich meine, Sie haben jetzt Pokal gewonnen, dann das Derby gegen St. Pauli, jetzt den Tabellenführer geschlagen, jetzt spielen Sie zu Hause noch gegen Heidenheim. Das nächste Heimspiel ist dann gegen Werder Bremen, Pokal-Viertelfinale, dann noch Nürnberg. Also nur Topspiele. Ist das gerade, also vor einigen Wochen hat der Kollege Martin Quast damals gesagt, in diesen Wochen entscheidet sich alles für den HSV. Ja,
den Pokal lassen wir mal außen vor. Das ist eine Beigabe, eine Zugabe, die man gerne mitnimmt. Aber dieser Flow, der jetzt entstanden ist in der zweiten Liga, den muss man mitnehmen, den wird man mitnehmen. Und Robert, es wird wahrscheinlich so sein, die Gefühle hatte ich auch mal, zwar nicht ganz so oft, aber wenn du solch einen Lauf hast, dann möchtest du am liebsten dreimal in der Woche spielen. Ja, und wenn ich dann noch feststelle, jetzt auf den letzten Spieltag bezogen, Robert, mein ehemaliger Spezi Jumbo Jamra hat gar nicht gespielt, möglicherweise auch ein Leistungsträger. Kittel, einer der besten Offensivspieler der zweiten Liga, hat gar nicht gespielt.
Gesperrt,
das,
ja.
Gesperrt, ja. Und das steckt solch eine Mannschaft weg. Ja, also wir reden da nicht von einer Mannschaft, die da gewonnen hat, sondern von einer Mannschaft, einem Kader, der imstande ist, in der ersten Liga zu bestehen, aber erstmal den Schritt rausmachen muss. Und diese Basis ist gegeben worden, dadurch, dass es nicht nur 11 sind, sondern wirklich 14, 15 Spieler mit einem unglaublich hohen Leistungsniveau, was jetzt zueinander gefunden hat. Das war am Anfang der Saison zweifelsfrei nicht der Fall. Da war, wie ich gerade schon sagte, die Balance nicht im Spiel. Da saß teilweise trotz des 3-1-Sieges auf Schalke, das natürlich grandios rüberkam, aber sah es ein bisschen wild west aus. Jetzt sind Strukturen im Spiel und jetzt kommt jeder Einzelspieler wirklich an seine Leistungsgrenze. Von daher, Robert, ich setze dich unter Druck, ist der HSV der Aufstiegskandidat Nummer 1. Nicht nur wegen der gewaltigen Torkraft da vorne in der Spitze, sondern wegen des gesamten Kaders.
Das ist eine Frage.
Ach, eine Frage. Ja, die beantworte ich nicht.
Du wirst mir doch wohl nicht widersprechen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, auf gar keinen Fall, dir auf keinen Fall. Nein, Spaß. Wie gesagt, es ist egal. Wir sind im Moment, ja, fahren damit gut, wenn wir einfach bei uns bleiben und ja, vielleicht jetzt nicht der einzigste, ja, wie in der Vergangenheit, der große Favorit sind. Von daher einfach genauso weitermachen. Und es ist noch viel zu früh, irgendwie, finde ich, da irgendwelche Favoriten rauszukristallisieren, ja.
Ja, es sind halt noch wirklich dramatische Wochen, die uns bevorstehen. Wir gucken mal schnell aufs 4:0 und auch dann aufs 5:0. Das war ja dann das zweite Tor, beziehungsweise das vierte Tor. Also Bibiana Steinhaus, natürlich ist das jetzt unabhängig von der Schiedsrichterleistung zu sehen. Aber ich meine, wenn jemand so einen überragenden Tag hat, dann freut man sich auch als Unparteiischer wahrscheinlich, weil man einfach denkt, das ist großer Sport, den man hier live erleben darf.
Na, selbstverständlich. Also guten Fußball wissen wir, glaube ich, alle zu schätzen, egal in welcher Rolle wir auf dem Fußballfeld oder darum herum aktiv sind. Und also ich kann nur noch mal sagen, Robert, Ihnen herzlichen Glückwunsch. Das war eine tolle Vorführung und ein begeisternder Moment, das mitzuerleben. Also ist, glaube ich, für jeden Beteiligten großartig.
Es gibt ja viele Statistiken, ja, Robert, aber wir haben selber nicht gefunden. Hat Bibiana Steinhaus mal ein Spiel von Ihnen gepfiffen? Zu Heidenheimer Zeiten oder so?
Oh, ich denke nicht, nee. Ich bin mir, sicher.
Das hätten Sie in Erinnerung gehabt, ne, wenn es so gewesen wäre.
Genau.
Ja, gut, das sehen wir mal als Kompliment. Also, haben wir das 5:0 auch schon gesehen? Ich glaube, die Kollegen...
Das 5:0 habe ich auf jeden Fall
schon gesehen. Also, dann ist, Robert, guck mal, dann schauen wir es mal so schön mal nochmal an. Also, der Blick voraus auf diese nächsten Wochen. Wurde gestern ein bisschen gefeiert. Was ist so diese Marschroute? Weil Hamburg ist sehr leicht euphorisierbar. Und jetzt, glaube ich, hat man eine Euphorie beim HSV. Und die will man ja wahrscheinlich weiter ausführen.
Ja, wir haben jetzt nicht großartig gefeiert, weil ich denke, wir sind trotz allem mehr fokussiert aufs nächste Spiel und wir bilden uns jetzt nicht zu viel drauf ein. Es war eine Top-Leistung, das nächste Spiel steht schon an. Man muss da einfach Profi bleiben und da sich nicht, als Fan ist es wahrscheinlich immer leichter, da sich zu euphorisieren lassen oder Träume zu haben und so weiter. Aber man muss da einfach Profi bleiben und dann einfach durchziehen und aufs nächste Spiel denken. Also, und was anderes haben wir, denke ich, nicht im Kopf.
Ja, gut, dann nehmen wir das mal so hin. Letzte Frage zum Abschluss auch. Sie sind ja hier in München geboren, haben ja dann über Unterhaching, 1860, Wackerburghausen, Kaiserslautern, Heidenheim und zuletzt 2 Jahre auch Cardiff und Mainz. Durchaus schon eine Menge erlebt mit, ich glaube, 28 Jahren ja aktuell. Sagen Sie in Hamburg immer noch Servus oder Moin?
Mittlerweile sage ich jetzt Moin. Mir ist es sogar schon passiert, dass ich, als ich dann in der Winterpause in München war, habe ich dann aus Versehen Moin gesagt und nicht mehr Servus. Also jetzt habe ich schon richtig drin.
Der Junge ist angekommen.
Ja, der Junge ist angekommen. Genau. Das ist ein sicheres Zeichen, sagt Thomas auch gerade. Also wir drücken schwer die Daumen. Kurzer Blick auf das Duell gegen die Ex-Liebe. Sie haben vorhin im Beitrag gesagt, das ist ein ekliger Gegner. Warum?
Ja, weil sie einfach extrem zweikampfstark und extrem laufstark sind, es jedem Gegner mehr schwer machen. Sie ist ja gefühlt nie müde werden, ja immer versuchen, doppelt ins Pressing zu gehen. Also ja, es ist einfach ein ekliger Gegner. Es macht ich habe selber gemerkt, wenn ich bei Heidenheim gespielt habe, die Gegner hatten meistens nie Spaß gegen uns. Und wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel.
Also es gibt hier aber eine Menge Rückenwind. Peter hat sich festgelegt, Thomas hat sich auch festgelegt. Bibiana Steinhaus bleibt natürlich neutral. Letzte Frage, ich versuche es nochmal. Wenn Sie jetzt im Wettbüro reingehen würden, würden Sie auf dem HSV als Aufsteiger setzen?
Nein.
Was?
Ja gut, dann stellen Sie die Frage auf.
Die Frage stellt sich doch nicht, er geht doch nicht ins Wettbüro.
Er darf nicht ins Wettbüro. Genau. Nein, das darf er natürlich nicht.
Genau.
Sehr gut, war eine Fangfrage. Aber gut, Robert Klasse, vielen Dank, ganz liebe Grüße nach Hamburg. Bleiben Sie gesund und natürlich auch dem HSV viel Erfolg in den nächsten Wochen. Vielen Dank, dass Sie da die Zeit hatten. Und wir gehen rüber zu dir, Jana.
Danke.
Wir bleiben noch mal kurz beim Thema HSV und kommen zu unserer Truck Scout 24 Shirt Charity. Und da gibt es dieses handsignierte Trikot vom HSV zu ersteigern. Wie Sie teilnehmen können, das sehen Sie im Link hier unten eingeblendet. Das Trikot könnte dann bald Ihnen gehören, wenn Sie an der Aktion teilnehmen. Die ganzen Einnahmen gehen an den guten Zweck, und zwar an die Deutsche Sporthilfe. Sie fördern also direkt den deutschen Spitzensport. Es ist also was für die gute Sache. Und es ist ja vielleicht dann auch das Trikot von einem Doublesieger, wenn wir Thomas glauben, aus Meisterschaft in der zweiten Bundesliga und vielleicht auch noch Pokalsieger. Also das wird noch richtig wertvoll.
Ich möchte schon eins sagen, vielen Dank, Jana, aber ich habe gesagt, das wäre mein großer Traum, aber klar ist natürlich auch, also ich finde, man ist Vierter, das habe ich gesagt, und ich glaube, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das der große Konkurrent ist, der Aufstiegsfavorit Nummer 1 vom Kader her und von der Kohle und wie sie jetzt marschieren, ist für mich schon Werder, das glaube ich schon. Aber es wäre ein Wunschtraum von mir, endlich raus aus der zweiten Liga. Und den Pokal würde ich sogar noch mitnehmen. Also so als vierten Pokalsieg und Briefkopf. Ich glaube, da müssten Sie mich einfangen in Berlin, muss ich sagen.
Also, wir gucken gleich auf die zwei Mannschaften, die auch große Namen haben und ganz groß da mitmischen. Denn wir kommen gleich zum FC Schalke und auch zu Werder Bremen. Zwei Mannschaften, die gewonnen haben. Gerade Werder Bremen völlig in der Überholspur mit aktuell 6 Siegen in Serie. Und wir gucken dann auch, was da wirklich der Neuanfang war. Viele sagen, es ist ja nicht mehr Werder Bremen, sondern Werner Bremen, weil Ole Werner mit 6 Siegen in 6 Spielen einfach alles wachgeküsst hat. Und Schalke 04, Peter, hat alles verfolgt bei seinem Lieblingsverein, das darf man ja durchaus sagen.
Ich bin Mitglied bei Schalke.
Du bist Mitglied bei Schalke. Und er wird uns sagen, wie weit die im Aufstiegsrennen sind, haben wir am Wochenende auch knapp gewonnen. Also das zwei große Themen. Und in Düsseldorf ist offenbar der Trainer entlassen worden und ein Ex-HSV-Trainer soll da übernehmen. Was ist da dran? Ein Thema gleich bei uns im Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Und vorher wollen wir Sie reich machen. Und zwar genau so. Viel Glück. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga an einem Abend, der in Düsseldorf gerade eine Schlagzeile nach der anderen hervorbringt. Christian Preußer, der Trainer, soll entlassen sein und Daniel Schuhn soll der Nachfolger sein. Soweit die Gerüchtelage. Morgen soll es Fakten geben. Wir wollen das aber nachher noch besprechen. Zusammen mit Thomas Wagner, Bibiana Steinhaus-Webb und Peter Neururer gucken wir jetzt aber erst einmal auf Schalke 04. Peter, das Spiel gestern oder beziehungsweise an diesem Wochenende. Wieder ein Arbeitssieg, Zittersieg, verdienter Sieg. Wie ordnest du es ein?
Von der Spielanlage her muss ich sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt, war Regensburg ein Tick besser als Schalke 04. Jetzt gibt es aber diesen Parameter. Ja? Was ist besser, was ist schlechter? Irgendwo zählen Punkte und Tore. Mhm. Die von Schalke erzielt wurden, mal wieder durch Simon Terodde. Und durch eine Leistung nach Standardsituation, die für eine gewisse Qualität spricht. Genau. Allerdings muss ich sagen, wenn du diese Spiele gewinnst, Schalke jetzt gewonnen hat, mit wenig Qualität, zeigt es, dass es eine Spitzenmannschaft geworden ist.
Ja, das Problem ist, nur wir haben relativ viele Spitzenmannschaften ja derzeit. Ganz wir gucken doch mal auf die Tabelle der zweiten Bundesliga. Thomas, auch aus deiner Einschätzung, wir haben es zu Beginn ja schon gesagt, es sind 2 Pünktchen zwischen dem 1. und dem 6. Und die vermeintlich großen Namen Werder, HSV und Schalke, momentan wäre noch gar keiner von denen aufgestiegen. Wo siehst du Schalke? Auch auf dieser Euphoriewelle, wo der HSV, die wir eben besprochen hatten, und Werder derzeit segeln?
In der Winterpause waren es ja eher 8 oder 9 Mannschaften. Regensburg und Paderborn haben sich für mich verabschiedet. Ich glaube auch letztlich der Club, weil die gewinnen einfach nicht gegen die Spitzenmannschaften. Jetzt haben wir noch 6 Mannschaften. Ich kann, auch wenn du das eben, wir haben beide so gelächelt, ich kenne Frank Schmidt schon seit 30 Jahren, war mit dem in der Uwe Seeler Fußballschule an der Nordsee.
Trainer Heidenheim, ja.
Ja, ich finde, was die leisten, finde ich Wahnsinn. Und die sind auch echt unangenehm. Die lassen sich nicht so leicht abschütteln. Bei St. Pauli, glaube ich, ist das, also die haben echt, das sage ich als HSV-Fan, ich finde Timo Schulz einen überragenden Typen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben eine tolle Hinrunde gespielt. Aber immer dieses Geschwätz, die haben nichts zu verlieren. Das stimmt nicht.
Die haben eine Menge zu verlieren.
Die Spieler gucken auch auf die Tabelle.
Aber lass uns kurz bei Schalke bleiben.
Ja, nee, deshalb wollte ich nur sagen. Und Schalke, ich habe mein Freund Harry ist fanatischer Schalke-Fan. Der hat mich gestern irgendwie angerufen oder vorgestern nach dem Sieg. Ich dachte, der kriegt einen Herzinfarkt. Ich so, was ist denn los mit dem? Regensburg war so stabil und sowas. Ich sage ganz klar, ich kann mir Spiele von Schalke nach dem spielerisch-optischen Ansatz, gucke ich mir die nicht so gerne an, weil das ist seit Jahren eigentlich selbst in der Vizemeistersaison, das sieht alles nach harter Arbeit aus und sowas, aber was man sagen muss, da ist natürlich brutale individuelle Qualität da. Ovejan ist Wahnsinn, Itakura ist Wahnsinn, Salazar ist Wahnsinn, Terodde ist Wahnsinn für die zweite Liga. Bleiben hinter Werder zusammen für mich, für den HSV, der härteste Konkurrent.
Gut, dann schauen wir mal auf das, was erstmal nicht so gut lief bei Schalke 04, nämlich auf das erste Gegentor. Peter, du hast es ja auch schon angesprochen.
Ja, okay.
Das war ein Stotterstart.
Stotterstart spielerisch sowieso und dann in der Situation, in der das 1-0 jetzt fällt, natürlich ein Fehlverhalten irgendwo. A, Stellungsspiel vom Freisel als Torhüter nicht ganz so glücklich. Das Zustandekommen, ein Pass wird in die Mitte gespielt, der absolut unnötig war. Ballverlust also und dann wird nicht der Ballführende attackiert und der schließt da aus 25 Metern ab. Den Ball kann man an guten Tagen natürlich auch halten. Aber da wiederzukommen dann letztendlich, das spricht für eine gewisse Qualität. Und von daher, wie ich gerade sagte, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, weit von meinen eigenen Leistungsfähigkeiten entfernt und trotzdem gewinne, unterstreiche ich irgendwo eine gewisse Qualität, die mich dazu bringt, ein Aufstiegskandidat zu sein.
Ich frage mich, wir standen ja alle relativ selten auf der grünen Wiese. Du daneben, Viviana Steinhaus, und die war sehr häufig mit dabei, auch oft genug auf Schalke. Jetzt kommen die Fans offensichtlich ja langsam wieder zurück in den nächsten Wochen. Kann das bei den Vereinen wie Schalke, wie beim HSV oder eben auch bei Werder Bremen, die so große Stadien haben, vielleicht dann noch ein entscheidender Faktor werden?
Na klar, das muss man sagen. Der 12. Mann hat massiven Einfluss auf das Spielgeschehen. Und das sehen wir ja auch in den Ergebnissen, seit wir keine Zuschauer mehr im Stadion haben, deutlich mehr Auswärtssieger, als das vorher der Fall war. Also der 12. Mann scheint massiven Einfluss zu haben. Und hey, ganz ehrlich, wir freuen uns doch alle wieder auf die Zeit im Stadion und nicht nur vorm Fernseher.
Ja, weil du natürlich auch ganz klar sagen musst, das weiß Peter noch eher als ich, Schalke hat ein unfassbar treues Publikum, wenn es unentschieden steht oder wenn man vorne ist. Eine unfassbare Wucht, aber durch die Erfolge der Vergangenheit verwöhnt, auch schnell unzufrieden mal, wenn mal 20 Minuten mal 0-1 steht oder Quergeschiebe und sowas. Und ich glaube, gerade in der Anfangsphase der Saison, als sie sich ja wirklich sehr, sehr schwer getan haben, da ist es manchmal vielleicht sogar gut, wenn nicht so viele im Stadion sind.
Na, also da würde ich vehement widersprechen. Wir wollen alle, dass sie natürlich zurückkommen. Und man muss ja sagen...
Ja, natürlich wollen wir, dass sie zurückkommen. Aber, ich habe nur gerade gesagt, weil wir über den 12. Mann geredet haben, das kann auch für eine junge
und
eine Belastung werden.
Schalke 04 wäre, das stelle ich mal eine These auf, bleibt natürlich eine Hypothese, mit Zuschauern wäre Schalke 04 nicht abgestiegen, da wäre was passiert. Mit Zuschauer und Unterstützung von einigen Leuten, da reden wir jetzt nicht drüber, das ist politisch, wie Clemens Tönnes zum Beispiel, wäre Schalke 04 nicht abgestiegen.
Gut,
und sind jetzt im Augenblick, sie sind abgestiegen, leider, ja, jetzt im Augenblick ohne Zuschauer. Am Anfang war es ein Vorteil, als es nicht gelaufen ist, dass keine Zuschauer da waren. Jetzt kommt, das Spiel läuft ein klein wenig besser, die Tabellensituation ist eine bessere geworden, jetzt sind die Zuschauer wieder da und jetzt glaube ich, Bibiana, der 12. Mann, gerade auf Schalke, der wird jetzt helfen.
Tja, wir gucken mal, was dann richtig lief, das 1:1, als Schalke dann sich so langsam wieder zurückgemeldet hat. Das war ja ein Tor, was logischerweise... Ja,
gut eingewechselt, Bülter kommt rein,
und dann Terodde.
Kalinov kommt rein und Simon steht da, wo man eben als Stürmer zu stehen hat, macht das Ding rein. Ja, zeigt gleich auf die Uhr. Moment, 1:1 reicht uns nicht. Wir müssen Schippe drauflegen und müssen unbedingt den Sieg nach Hause fahren. Ja, und dann kommt dieses Tor. Natürlich ist es zu verhindern, gar keine Frage. Aber
Und du musst natürlich vor allen Dingen sagen, wenn du eine Mannschaft wie Regensburg schlägst, die natürlich mit einer Führung auch unangenehm zu bespielen ist, das ist natürlich tatsächlich eine Qualität, die Schalke hat. Ich habe so das Gefühl, dass sie in diesen engen Spielen, das ist ja in dieser Liga einfach bezeichnend, so ein Ding zu drehen, bin ich bei Peter, das ist dann auch Qualität, weil so Spiele gibst du dann oft mal ab oder lässt ein paar Punkte liegen, Lattenschuss vorher für
da kommt das Menschglück natürlich dazu,
genau. Beim Kampf
von 0-1,
genau.
Ein wir Ball von 20 Metern geht er genau gegen den Knick, also wenn der Ball drin ist, steht es 0-2. Ob man dann wieder zurückkommt, ist die Frage, aber die stellt sich ja nicht.
Aber, weil sie kamen am Ende nicht nur zurück, sondern haben das Siegtor noch erzielt. Und das ist halt, momentan ist ja in diesem Aufstiegskampf so ein bisschen, wer zuckt, hat ein echtes Problem. Also Nürnberg, du hast es gerade erwähnt, da haben die Fans gepfiffen, obwohl die ja nur auch eine tolle Saison gespielt haben. Also es wird eine Endphase dieser Saison der Nerven auch werden. Hat Schalke da gestern eben im Selbstvertrauenskonto ordentlich mal wieder was reingetankt?
Mit Sicherheit. Aufgrund der Tatsache, die letzten Spiele wurden eben dreifach, beim letzten Spiel wurde dreifach gepunktet. Die Tabellensituation sieht jetzt so aus, dass jeder die Perspektive hat, wir können wieder zurückkommen in die erste Liga. Von daher sind sie rein vom Psychischen her auf dem besten Wege. Mhm.
Eine Sache gab es noch, tatsächlich, wenn wir über Gramotzes reden, der ja auch immer wieder über ihn spekuliert wurde in dieser Saison. Der hat gestern auch was sehr Ungewöhnliches gemacht. Ein Spieler rein und wieder rausgenommen. Hat sich sogar entschuldigt. Wie fandst du die Aktion?
Dass er sich entschuldigt hat, finde ich für die öffentliche Wirkung sehr, sehr gut. Denn ich habe mich auch gefragt, was soll die Auswechslung jetzt? Ne? Klar, Regensburg hat offensichtlich gewechselt. 10 Minuten vorher ist Schalinov reingekommen. Dann wird er plötzlich ausgewechselt. Wir haben uns gefragt, ist er verletzt oder warum macht er das? Man kann ja auch innerhalb der Mannschaft taktisch irgendwas ändern. Das hat er nicht gemacht. Und einen jungen Spieler nach der kurzen Laufzeit auszuwechseln, ich bei meiner ganzen Karriere, ist mir ein einziges Mal passiert. Da gab es eine Erklärung für. Ich habe da keine gefunden. Aber dass dann mit dieser Auswechslung, die er getätigt hat, der Trainer nachher die Größe hat, und das dann in der Öffentlichkeit auch noch so darzustellen, von wegen, dass er dem Spieler das erklärt hat oder sich entschuldigt hat, finde ich großartig. Das ist unheimlich wichtig für den Zusammenhalt und für die Symbiose zwischen Spieler, der da ausgewechselt wurde, der Mannschaft und dem Trainer.
Was natürlich schwer für ihn ist, er kam letztes Jahr, er hatte natürlich mit dem Abstieg jetzt direkt nichts zu tun, genau. Aber du gehst dann doch mit runter, er hat auch nicht viel gewonnen. Und von dem Fußball, den er in Darmstadt hat spielen lassen, der eigentlich sehr attraktiv war, siehst du in Schalke oder auf Schalke relativ wenig. Ja. Ne? Das
eine komplett andere Mannschaft.
Also wenn du das jetzt vergleichst mit dem, wie Bremen spielt oder wie der HSV teilweise spielerisch spielt, das ist anders. Das ist harte Arbeit, jedes einzelne Spiel auf Schalke. Wir dürfen aber auch nicht so tun, als wenn Schalke jetzt so der Außenseiter wäre. Guck dir mal die Truppe an. Ich glaube, zweithöchster Etat nach Werder. Also da kann man schon auch verlangen, dass die oben mitspielen.
Und natürlich ein Superstar, mindestens mit Simon Terodde. Und Jana, du hast mal reingeguckt. Eigentlich haben alle da oben ja wirklich die Stars mittlerweile in der Offensive, die man ja auch so ein bisschen vergleichen kann. Ich glaube, das tust du.
Ja, über zwei haben wir jetzt schon intensiv gesprochen, nämlich über Robert Glatzel und Simon Terodde. Wir schauen einmal aufs aktuelle Torjäger-Ranking. Robert Glatzel hat also jetzt mit seinem Viererpack Saisontor Nummer 14 dann insgesamt geschossen. 13 war bisher sein persönlicher Rekord, den hat er jetzt also schon mal eingestellt. Anführen tut die Torjägerliste aber Simon Terodde. Der hat sich ja eigentlich auch diese Torjägerkanone in der zweiten Fußball-Bundesliga reserviert, könnte man sagen. Der steht bei 15 Saisontoren zusammen mit Guido Burgstaller, so sieht's aus. Und wir haben auf Twitter einmal eine Umfrage geschaltet, wer sich denn die Kanone in diesem Jahr dann nochmal sichert. Derzeit, wir haben es gerade gesehen, 74% sagen Simon Terodde, das ist und bleibt einfach seine Lieblingstrophäe. Wenn er sich die jetzt einmal holt, dann hat er sie insgesamt 4-mal sich gesichert in der zweiten Fußball-Bundesliga. 3-mal hat er es eben schon geschafft und das wäre dann tatsächlich auch historisch. Das hat vor ihm nämlich noch kein Spieler in der zweiten Bundesliga geschafft. Ja, Peter nickt schon, er denkt sich, ja, Simon Terodde, das geht in dieser Saison auch wieder an ihn. Klar.
Gut, du hast ihn, glaube ich, ja zweimal auch trainiert.
Ich habe ihn zweimal trainieren dürfen, richtig, aber die Statistik ist zweifelsfrei richtig, aber einfach zu erklären. Ein Mann mit der Qualität, der 4-mal hintereinander in der zweiten Liga und nicht hintereinander in der zweiten Liga Torschützenkönig spielt, wird, der spielt normalerweise in der ersten Liga und nicht in der zweiten Liga.
Tja, normalerweise. Vielleicht spielt er ja nächstes Jahr oder in diesem Jahr dann ab dem Sommer mit Schalke 04. Wir kommen zu Werder Bremen. Eine Truppe, die, glaube ich, wenn wir die Euphorieskala nehmen, Schalke ist auf Platz 3, sagen wir mal so. Der HSV total euphorisiert, aber da drüber ist noch Werder Bremen. Und dabei ist das, glaube ich, ein Vierteljahr erst her. Da waren sie mittendrin in der wahrscheinlich heftigsten Krise. Abstieg, dann die Markus-Anfang-Entlassung nach diesem Impfskandal, der immer noch ja auch durchaus Wellen hinter den Kulissen gezogen hatte. Aber sportlich kommt Ole Werner und küsst diese Mannschaft wach. ich bin nach wie vor wirklich, also so unterschiedlich in einer Saison zu agieren, ich kann mich nicht erinnern, wann das mal der Fall war.
Ja, du hast natürlich, wir haben gerade über die Torjäger gesprochen, die haben halt zwei. Füllkrug ist jetzt irgendwann wieder da und Duxch, das ist das beste Angriffsduo. Die Abwehr ist definitiv eigentlich eine Bundesliga-Abwehr, inklusive Torwart. Und ich habe damals gedacht, als der HSV in die zweite Liga gegangen ist, so mit Holtby und Hand, du musst im Mittelfeld Überzahl schaffen, damit du spielerisch diese Bollwerke knackst. Es ist aber so, du musst hinten selber stabil stehen und du musst vorne irgendeinen reinmachen. Und bei Markus Anfang war ja jetzt auch nicht alles schlecht. Die haben Spiele gut gemacht, dann sind sie wieder unter die Räder gekommen, wie in Dresden und sowas. Jetzt kommt Werner, hat ein Startprogramm, das machbar ist. Ich glaube, er ist ein sehr guter Trainer. Passt doch irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und so fing das dann an. Irgendwie so Regensburg geschlagen, Aue geschlagen. Jetzt bist du dermaßen im Flow. Ich habe zu meinem Freund, bei dem ich gestern zum Geburtstag war, der ist Werder-Fan, habe ich gesagt, ihr seid am 31.
Du hast Freunde,
ich hab ganz komische Freunde. Ich habe gesagt, ich glaube, die sind am 31. Spieltag durch. Also die sind für mich der mit Abstand teuerste, der bestbesetzte Kader. Und die haben jetzt diesen Flow. Ich weiß nicht, was die im Moment bremsen sollte.
Okay, wir gucken mal in das 1-0 rein von Marvin Duxch, der tatsächlich unter Ole Werner, ja, also aufgeblüht ist ja noch völlig untertrieben, der trifft ja alles momentan. Und auch das wieder A, super in Szene gesetzt, aber eben dann das, was Stürmer auszeichnet, einfach total treffsicher.
Der war am sehr Anfang
übrigens, auch die Reaktion.
Aber er war am Anfang der Saison noch bei Hannover 96 und ist dazugekommen.
Also während der Saison?
Während der Saison, das darf man auch nicht vergessen. Und das war ja die Krux bei Werder Bremen am Anfang der Saison. Sie wussten ja bis zum Ende der Transferphase gar nicht, sie mussten unbedingt verkaufen, Ja, wie sieht meine Mannschaft überhaupt aus, mit der ich die Saison begleiten oder bespielen soll? Und das war dann irgendwann erledigt. Und dann gab es diesen Schnittpunkt. Trainerwechsel, genau zu dem Zeitpunkt, als man dann wusste, welche Mannschaft ich habe. Und Duxch, wie gesagt, da war ja Füllkrug am Anfang verletzt. Dann Duxch geholt von Hannover 96. Das fügte sich dann zusammen. Aber das war ja am Anfang nicht. Am Anfang der Saison nicht die Mannschaft.
Kann man, glaube ich, auch Frank Baumann mal, der ja auch zu Recht viel Kritik einstecken musste, aber den Kader dann so unter den Verschiebebahnhöfen zusammenzustellen und einen Duxch noch zu holen, da kann man dann auch schon sagen,
der war nicht billig.
Also ja, 3,5 Millionen, glaube ich, aber da kann man dann schon sagen, hat er für die zweite Liga einen ordentlichen Job gemacht.
Mhm. Gucken wir mal aufs 1-1, da lief es dann kurzzeitig nicht mehr ganz so euphorisch, ansonsten hat ja Werder in den letzten Wochen immer mindestens 3 Tore selber erzielt. Das war ja eine tolle Leistung, wo es im Endeffekt dann ja auch von Philipp Hofmann, einem der weiteren Top-Stürmer dieser Liga. Wir sind ja da wirklich in dieser Liga gesegnet mit Leuten, die wirklich wissen, wo das Tor steht. Ist der Verteidiger irgendeinem Vorwurf zu machen oder ist das einfach die Klasse?
Einmal die Klasse vom Hofmann, da ist überhaupt keine Frage. Der Eckball ist zwar hervorragend reingespielt worden, aber da ist so ein Zwischending der Denkweise, rein fußballphilosophischer Art.
Oh, jetzt,
Manndeckung, jetzt Raumdeckung, Pfosten besetzt, nicht besetzt. Es war eine schlechte Abwehrleistung, gar keine Frage. Wenn zwei Mann bei einem Mann stehen, der natürlich Kopfballschlag ist, dann muss man irgendeiner von den beiden zumindest mal ihm an gezielten Kopfball hindern. Und das war nicht der Fall.
Und das 2-1. Und Thomas, du hast Werder ja schon in den höchsten Tönen auch mitgelobt. Sagst, die marschieren jetzt, weil die eigentlich schon alles schlecht in dieser Saison quasi abgegolten haben und jetzt eben spüren, hey, wir können das Ding innerhalb von einem Jahr wieder korrigieren. Der Abstieg war grausam.
Und jetzt ja, Freundin, du warst, glaube ich, in der Winterpause warst du einen Punkt hinter Platz 3, nachdem du gefühlt eine katastrophale Hinrunde gespielt hast.
Wir waren hinter dem KSC vor wenigen Wochen noch.
Jetzt 12 Punkte. Ja, wobei der KSC macht auch einen ordentlichen Job. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Die haben ja noch das Nachholspiel morgen gegen Sandhausen. Aber wenn du so viele Turbulenzen schon in der Hinrunde hast und bist dann immer noch in Schlagdistanz, und jetzt merkst du ja auch, jetzt dreht sich ja alles, diese tiefe Depression. Eigentlich 2 Jahre lang nur Mist gespielt und hast immer dasselbe geredet. Kohfeldt hat jedes Wochenende dieselbe Pressekonferenz eigentlich gegeben. Dann in der zweiten Liga schwer reingekommen. Jetzt hast du 6 Siege. Und ich glaube einfach, dass Werder jetzt echt eine Maschine einfach ist. Die werden auch mal wieder ein Spiel verlieren. In 3 Wochen bei uns auf jeden Fall. Aber die werden trotzdem am Ende ganz klar aufsteigen. Das muss ich sagen.
Ja, gut.
Ja, dann haben wir schon mal den zweiten Aufsteiger. Ja. Wird es aber eng mit dem dritten.
Ja, ich hab mich ja nicht festgelegt
auf den HSV. Wir diskutieren ja richtig auf einem wunderbaren Niveau, aber... Ja. Wir vergessen ganz, der Tabellenerste ist noch Darmstadt 98.
Genau, der zweite ist St. Pauli.
Die allerdings schon eine Geschichte hinter sich gebracht haben. Darmstadt, darf man nicht vergessen, sind angefangen mit riesengroßen Problemen anfangs durch Corona. Ne, waren schon abgeschlagen in den dritten, vierten Spieltagen, sind dann wieder groß geworden nach dem Sieg gegen Ingolstadt. Dann haben sie eine Riesenserie hingelegt und jetzt haben sie mal ein Spiel verloren gegen eine Spitzenmannschaft. Was mal passieren kann.
Natürlich.
Ein ganz großer Fußballphilosoph.
Deshalb sage ich, außer
lieber einmal eine 5-0-Klatsche zu kriegen, als 5-1-0
verlieren. Ganz genau.
Darmstadt ist immer noch eine Mannschaft, die für den Aufstieg mit Sicherheit gut sein kann. St. Pauli das Gleiche. Die spielen tollen Fußball. Nur, jetzt kommt der Punkt, der psychische Punkt. Man kann den St. Paulianern ja nur Gutes nachsagen. Sie haben eine kleine Ergebniskrise, nennen wir die mal so.
5 Spiele.
Die Art und Weise, wie sie spielen, zwischendurch bei Borussia Dortmund geschlagen. Aber gut, da geht mittlerweile ja im Augenblick jedem. Aber eine kleine Ergebniskrise, 2-2. Aber jetzt kommt ein Punkt. Da kann man reden, wie man will. Sie haben in der jetzigen Situation was zu verlieren.
Genau.
Mhm. Ich habe die erste Liga, die Möglichkeit aufzuschlagen im Kopf. Da werde ich alles ransetzen. Und die lesen die Tabelle auch. Und nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag. Jeden Tag. Und von daher wird das jetzt vom psychischen her eine Belastung.
Irgendwo. Wobei die können sich natürlich
auch... Die kann natürlich auch in die positive Richtung nochmal weiterlaufen.
Genau.
Denn sie sind ja immer noch Zweiter.
Weil sie auch eben gerade auch gesagt haben, mit Zuschauern, wenn das Millerntor mal wieder voll ist. Was besorgniserregend, glaube ich, aus Trainersicht ist, Timo Schulz sagt, wir müssen an der Abwehr arbeiten. Das haben sie in der Winterpause gemacht, das haben sie jetzt in der 2-wöchigen Pause gemacht. Und sie kriegen im Schnitt mehr als 2 Gegentore im Moment. Also der Laden ist ziemlich offen. Und wenn man ehrlich ist, Paderborn hätte das Spiel sogar gewinnen können am Samstag. Also da ist der Trend im Moment sicherlich jetzt nicht gerade auf Pauli.
Und wir werden das am Samstag auch live verfolgen. Dann spielt Jahn Regensburg gegen den FC St. Pauli. Live ab 19:30 Uhr, Samstagabend, unser Topspiel. Viviana Steinhauser, wir kommen gleich auch zu einem Thema, was sie eben natürlich ihr Leben lang mitverfolgt hat, nämlich der Druck auch in dieser Situation. Aber wenn man das jetzt erlebt, auch diese 3 großen Namen und die 3 kleinen Namen, kriegt man das als Schiedsrichterin oder als Schiedsrichter eben auch mit, dass jetzt Nervosität, Saisonendphase, also dass vieles ja gar nicht mehr mit dem Fuß, sondern zwischen den Ohren entschieden wird?
Ja klar, also es ist ja super spannend, die Diskussion, die wir gerade aufgemacht haben, ne? Die Top 6 Vereine in der zweiten Liga, alle so nah beieinander. Und natürlich kann man sich den öffentlichen Medien ja auch kaum entziehen. Also was wird da geschrieben? Wie wird man gehandelt? Wie werden andere gehandelt? Auch das passiert ja heute Abend hier. Ne? Wer sieht wen wo? Und deshalb passiert ganz, ganz viel im Kopf auch. Und es kommt am Ende vielleicht auch auf die psychische Stabilität an. Und da zu arbeiten, mit einer Mannschaft zu arbeiten, mit jedem Einzelnen auch zu arbeiten, ist, glaube ich, kann ein Erfolgsfaktor sein, wenn es an die entscheidenden Stellschrauben geht.
Tja, und diese Frau hat einst der Bundesliga-Geschichte geschrieben. Und da war Werder Bremen übrigens auch mit dabei. Das darf man nicht vergessen. Wir schauen mal auf einen historischen Moment, der Viviana Steinhaus tatsächlich ja nicht nur bundesweit, sondern weltweit bekannt gemacht hat.
10. September 2017. Maskottchen Hertinio zaubert Viviana Steinhaus ein Lächeln ins Gesicht. Und auch von den anderen Beteiligten an diesem Bundesliga-Sonntag wird die Schiedsrichterin herzlich empfangen. Viviana Steinhaus, die alle nur Bibi nennen, ist die erste Frau, die ein Spiel leiten wird in der höchsten Spielklasse der deutschen Fußballmänner. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Und darum wird es nach den freundlichen Begrüßungsworten schnell ernst für Bibi Steinhaus. Die Polizeihauptkommissarin aus dem Harz genießt seit 10 Jahren großes Ansehen als Unparteiische in der zweiten Liga. Bis sie erstmals Bundesliga pfeifen darf, vergeht also eine Ewigkeit. Aber mit ihrem energischen und gleichzeitig unaufgeregten Auftreten meistert sie auch diese Herausforderung unter der aufmerksamen Beobachtung von ganz Fußball-Deutschland. Die Partie, bei weitem nicht so aufsehenerregend, endet 1:1. Die Unparteiische kommt mit einer einzigen Verwarnung aus und erntet Lob. Dass nun bald andere Frauen nachfolgen werden, da Bundesliga-Schiedsrichter nun keine Männerbastion mehr ist, erweist sich allerdings als Illusion. Steinhaus, die nach 3 Jahren und 23 Erstligapartien ihre aktive Karriere beendet, bleibt die einzige Bundesliga-Schiedsrichterin, nachdem sie mächtig Spaß hat bei ihrer Premiere am 10. September 2017.
Guck, da war Max Kruse sogar noch bei Bremen. Tatsächlich war das damals ein Riesenereignis. In wie vielen Ländern wurde das gezeigt?
142 Länder Live-Übertragung.
Live-Übertragung. Und das lag jetzt mit Verlaub nicht an Werder und an Hertha zwingen.
Man kann spekulieren, dass es vielleicht auch an der Tatsache lag, dass nun meine weibliche Unparteiische dieses Spiel geleitet hat. Und das zeigt ja einfach auch, wie viel Aufmerksamkeit dann plötzlich da ist und wie viel Verantwortung dann auch auf dem jeweiligen Gespann, in unserem Fall Schiedsrichtergespann, dann liegt, wie viel Beobachtung und ja, wie viel Druck, mit dem man dann eben auch umgehen muss.
Wie war denn das denn damals? Also vor so einem Spiel, wenn man weiß, na gut, 142 Länder schauen jetzt mal live zu, die ganze Republik hat drüber gesprochen, ja. War das ein schöner Moment, weil die Vorfreude da war, oder war das eben auch einer, wo man denkt, ach du dickes Ei, das kann hier heute auch mal richtig in die Hose gehen für einen selber?
Ja, sowohl als auch natürlich, ne? Also ganz ehrlich, aber die was halt wichtig ist, ist, wie schaffe ich es, diesen positiven Moment überwiegen zu lassen? Wie schaffe ich es, in diesen Modus zu kommen, zu sagen, ja, endlich ist das genau die Bühne, die ich mir immer gewünscht habe, wo ich zeigen kann, was ich über 25 Jahre gelernt habe. Und jetzt ist Zeit für das Masterpiece. Und eben nicht in diese Spirale zu kommen und zu sagen, oh, jetzt gucken ganz viele Leute zu und jetzt ist ganz wichtig, dass auf gar keinen Fall irgendwas schiefgehen darf. Es darf bloß kein Fehler passieren. Und wenn das überwiegt, glaube ich, dann ist es nur natürlich, dass man in so eine Negativspirale kommt. Also den Spaß behalten, sich gut vorbereiten, im Team einfach eins zu sein, ganz, ganz nah beieinander zu sein, also auch emotional und in der Entscheidungskompetenz, das ist, glaube ich, entscheidend. Und dann gilt es wie in allen anderen Bereichen auch, die Leistung setzt sich hoffentlich durch und ist Grundlage für alle Beteiligungen auch im Schiedsrichterwesen.
Ja, hat irgendwie geklappt, kann man sagen. Also wir haben eben noch viele Bilder gesehen. Tatsächlich ist das letzte Spiel jetzt ein gutes Jahr her. Das war damals der Supercup hier in München, glaube ich, Bayern gegen Dortmund. Nochmal, das war der Abschluss. Aber als Videoassistentin haben Sie auch wie viele Jahre insgesamt gearbeitet?
Insgesamt 4 Jahre als Videoschiedsrichterin und durfte dann meinen letzten Einsatz bei Olympia in Tokio
verbringen. Finale nochmal. Wenn dann schon, ja, dann mit einem würdigen Abschluss. Nun haben wir eben den Beitrag gesehen und auch gehört, es gibt keine Bibi 2.0. Also tatsächlich, ist das ein One-Hit-Wonder gewesen in der Bundesliga?
Nein, auf gar keinen Fall. Daran möchte ich auch nicht glauben.
Aber die Fakten sind aktuell so.
Aktuell ist es so, dass wir sicherlich auch im Aufbau sind und viele junge Mädchen, Frauen auch ansprechen wollen und zu sagen, hey, es gibt nicht nur die Möglichkeit, als Spielerin Karriere zu machen, nicht nur die Möglichkeit, als Trainerin Karriere zu machen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, als Schiedsrichterin Karriere zu machen. Und ich glaube, mein Weg hat es bewiesen. Wir arbeiten da sehr, sehr konkret dran. Es gibt viele junge Frauen, die nachkommen und die ihre Leistungen anbieten. Was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wir es schaffen, noch mehr Strukturen zu schaffen, Frauen noch besser anzusprechen und in einem Äquivalent sozusagen in beiden Ligen, also nicht nur im Frauenspielbetrieb, sondern eben auch im Männerspielbetrieb adäquat einzusetzen.
Okay, aber momentan ist davon wenig zu sehen. Wir gehen mal auf die Aktualität, weil wir natürlich Ihre Expertise auch nutzen wollen und gucken uns aus der Bundesliga eine Szene an vom Wochenende. Das war quasi die bekannteste Videoszene, wo Dr. Felix Brüch, auch ja Weltschiedsrichter, mit involviert war. Es ging da um ein vermeintliches Tor für den SC Freiburg. Und wir achten gleich mal auf den Keeper. Und hier erstmal der Treffer. Und dann wird Nico Schlotterbeck wichtig. Schloi freut sich, alles sieht nach dem Tor aus. Und dann ist was passiert? 2 Schiedsrichter in der Video-Nachschau-Area. Wie heißt die nochmal richtig?
Review-Area,
genau. So, das gab es auch selten. Wie schwierig war der Fall?
Das war sogar ganz besonders hervorragend, dass die beiden da zusammengearbeitet haben. Also Felix Brüch mit seinem Assistenten Stefan Lupp. Denn es ging ja um eine fragwürdige Abseitsentscheidung. Also hier war es so, dass der Spieler
Nico Schlotterbeck,
genau, steht halt Schlotterbeck auf jeden Fall im Abseits steht.
Und im Sichtfeld.
Die Frage ist, genau, greift er ein durch seine Position in das Spielgeschehen, ja oder nein? Also zieht er durch seine Position einen Vorteil, indem er den Torhüter beeinflusst? Und wir Schiedsrichter sind natürlich auf dem Feld die Experten, aber wir haben natürlich unsere Assistenten, die einfach die totalen Abseitsexperten sind. Es gibt selten. Aber eine tolle Möglichkeit, dass Felix sich hier den Rat von Stefan zu Hilfe holt und sie gemeinsam darüber diskutieren, wie diese Szene aufzulösen ist. Also ein super Input aus Köln und eine tolle Aufarbeitung des Teams vor Ort.
Nun muss man, wir gucken gleich noch in eine andere Szene rein, die ein bisschen kritischer sicherlich auch ist.
Entschuldigung.
Peter, warum lachst du?
Nein, ich finde es toll, wie du deine Kollegen verteidigst.
Das hat ja mit Verteidigen gar nichts zu tun. Der Prozess. Zwei Mann
brauche. Also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also,
du brauchst nicht, Felix also, hätte das
Szene,
ja auch.
Um die Szene zu erklären, brauche ich, ist ja toll. Ist ja wirklich toll, dass man zu zweit dahin geht. Aber da reicht einer auch, das klar zu sehen, dass Schlotterbeck da Einfluss nimmt auf das Spiel. Die Argumentation, die danach kam, ja, der Ball wäre so auch reingegangen, der wäre unhaltbar gewesen, weil der Torwart gar keinen Besuch darauf genommen ist, ist ja totaler Quatsch. Fakt ist, er steht vorm Torhüter, er ist in der Abseitsposition und durch sein Dastehen wird er aktiv. Da brauche ich keine 2 Schiedsrichter.
Also wo der Torwart hinläuft, wäre quasi völlig wurscht gewesen.
Das ist nicht relevant in der Frage der Regelbetrachtung. Genau. Aber Peter, was ich wichtig finde hier, ist der Prozess. Und ich finde, den hat man super aufgearbeitet. Denn das Spiel hätte sich ja, das wäre ja auch nicht schneller fortgesetzt gewesen, wenn der Assistent nicht dabei gewesen wäre. Das war eh unterbrochen. Und Unsere Schiedsrichterassistenten sind Experten in dem Gebiet. Also sich eine Fachkompetenz dazu zu holen, finde ich, zeugt immer von Stärke und von Größe. Und die Zeit ist dann einfach auch da. Also es hätte keinen, zeitlich hätte es keinen Unterschied gemacht, ob
Felix alleine rollen könnte. Das Argument, dem kann ich nicht widersprechen. Nur für mich ist die Situation so klar. Da frage ich mich irgendwo schon mal. Ich habe ein gut funktionierendes Team. Ich habe einen Linienrichter. Ich habe einen Schiedsrichter. Der zweite Linienrichter hat ja keinen Einfluss drauf, weil er den Blickwinkel nicht hat. Ja, da brauche ich Köln auch nicht. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Also mit einer gewissen Spielerfahrung sehe ich, dass da eben nichts anderes bei rauskommen kann als Abseits. Sie ist halt richtig getroffen worden, diese Entscheidung.
Die richtige Entscheidung steht unter dem
Strich. Aber wenn ich dafür schon den Fernsehbeweis brauche, also da sind wir in Gefilde gekommen im Fußball, da diskutieren wir bald über alles.
Also Peter, da muss ich dir...
Das ist der Punkt, den ich ja nicht gut finde an diesem Videobeweis.
Wir reden mal generell über
den Videobeweis
und vielleicht auch über Kommunikation. Wir haben eine Szene aus dem Pokalspiel. Köln gegen den HSV, da bist Thomas sofort der letzte Elfmeter von Kainz.
Da kann ich dir nur eins dazu sagen.
Ja.
Ich habe gedacht, als der Ball aufs Tor gefällt, habe ich gedacht, der geht einen Meter vorbei. Also der hat ihn ja gar nicht richtig getroffen.
Er hat doppelt halt getroffen. Und lass uns kurz bei dem Regelgang bleiben. Guck mal, da gab es dann eben sofort, das Spiel ist aus. Nun waren keine Zuschauer da. Ich habe mich ja gefragt, 50.000 normalerweise in diesem Stadion. Das wäre vor der Kölner Kurve gewesen. Und keiner wusste es ja, weil eben auch keine Kommunikation möglich war. Was wäre das normalerweise für einen Schiedsrichter für einen Abend gewesen, wenn da Publikum gewesen wäre? Und er konnte es ja nicht erklären, den Menschen.
Ja, also hier Daniel Schlager, alles richtig gemacht. Zweimalige Berührung des Schützen.
Gut, das
Schützen.
Ist strittig, ja.
Genau, insofern kann das Tor nicht zählen. Natürlich mit dem 12. Mann, der 12. Frau im Stadion, hätte es natürlich eine andere Reaktion gegeben. Und dieses Unverständnismoment, was ist denn da passiert? Warum zählt es nicht? Warum geht es hier nicht weiter? Und da finde ich es immer wichtig, dass wir in die Kommunikation gehen. Also über die Videoleinwände haben wir ja mittlerweile die Möglichkeiten, auch Entscheidungen entsprechend zu transportieren und Aufklärung zu bieten. Ja,
aber es gibt doch bei der Videoleinwand niemals den Aufdruck doppelter Ball.
Naja, aber trotzdem, aber Bibi hat doch vollkommen recht. Das Ding ist doch eigentlich, ich verstehe es gar nicht. In Amerika machen die es ja. Da sagt der Referee beim American Football, der erklärt sogar seine Regel. Dann steht dann einfach Doppelberührung, deshalb Abpfiff. Klar, das gibt es ja auch nur einmal in 20 Jahren. Gut,
aber es geht ja darum, was zu erklären. Du sprichst ja schon an, beim Super Bowl am kommenden Wochenende wird jede Schiedsrichterentscheidung.
Deshalb sind Peter und ich uns ja schon seit Jahren einig, oder seit es das gibt. Ich würde das Challenge-Modell eher einführen. Alles bleibt beim Schiedsrichter und du hast als Trainer zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit, eine Szene überprüfen zu lassen. Mhm. Wenn du sie nimmst und deine Meinung ist die richtige, dann kriegst du noch eine nächste wieder dazu. Dann würde das auch nicht so inflationär. Und wir müssten dringend die Kommunikation verbessern. Der Schiedsrichter muss seine Entscheidung über die Leinwand erklären können. Doppelberührung keins, dann schreien zwar immer noch 20.000, aber dann ist es einfach klar, was die Regelung ist.
Ja, Transparenz ist entscheidend. Ne?
Ganz genau.
Und ich glaube, das ist was, wo wir schon wirklich viel, viel besser sind. Das haben wir ja auch gelernt mit dem Videoassistenten. Wie transportieren wir Entscheidungsfindung? Und ich glaube, das ist schon viel besser geworden. Nichtsdestotrotz ist selbstverständlich immer noch Luft nach oben. Und es ist natürlich eine Frage, wie gehen wir weiter? Also was ist der nächste Schritt?
Ja, Mikro in die Hand nehmen, ja oder nein?
Ja, oder das Mikrofon des Schiedsrichters unter Umständen vielleicht auch für eben entsprechende Erklärungen auch mal freischalten und Kommunikation eben zuzulassen, auch über die Stadionlautsprecher vor Ort. All das sind Dinge, die natürlich auch probiert werden und die schon im Hintergrund natürlich auch getestet werden und wo geguckt wird, welcher ist der nächste mögliche Schritt, um wirklich alle am Fußball Beteiligten auch mitzunehmen, Transparenz zu erzeugen und die Kommunikation zu
öffnen. Thomas, ganz kurz, wir reden gleich weiter, weil es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und auch über die Schiedsrichter an sich, unter anderem Felix Zweier, einer, der momentan außen vor ist, aber zurückkommen will. Der Druck im Profifußball, kaum jemand hat das wohl auch größer erlebt als Bibiana Stein aus Web. Und wir werden also über die Fälle Max Eberl, Felix Zweier und dann auch ganz aktuell noch sprechen über Fortuna Düsseldorf. Was ist da denn eigentlich los? Während wir hier nochmal Max Eberl sehen und auch dann Felix Zweier. Was ist bei der Fortuna? Trainer raus offensichtlich, neuer Trainer schon da. Nach einer beispiellosen Negativserie auch ein Thema der zweiten Bundesliga. Dranbleiben lohnt sich und beim Gewinnspiel mitmachen auch. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga mit Peter Neururer, Thomas Wagner und Bibiana Steinhaus-Webb. Hier wird nach wie vor leidenschaftlich diskutiert. Wir sind gerade mittendrin im Schiedsrichterthema und waren gerade bei den möglichen kommunikativen Neuerungen, die für die Schiedsrichter auch möglich wären. Stichwort kommunizieren auch mit den Zuschauern vor Ort. Die WM wäre ja zum Beispiel jetzt eine mega Gelegenheit, das vielleicht auch zu ändern. Sie arbeiten jetzt in England, aber haben eben auch mit der FIFA natürlich viel Kontakt. Ist das vielleicht ein Plan?
Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Kommunikation ein Riesenthema ist und auch wie kommunizieren die Schiedsrichter ihre Entscheidungen und ihre Entscheidungsprozesse nach außen. Und da ist natürlich die Videoleinwand eine Möglichkeit, das entsprechend zu transportieren. Aber die Frage ist ja, was können vielleicht andere Möglichkeiten auch sein? Es gibt schon das ein oder andere Land, was eben auch gearbeitet hat mit der Audiokommunikation des Schiedsrichters. Und das wurde entsprechend ins Stadion übertragen. Und vielleicht kann das ja ein Mittel
sein. Also selber ist den Leuten zu erklären oder ist das eben auch ein Risiko für die Schiedsrichter?
Ich bin immer Befürworter von Transparenz und Kommunikation. Also das ist doch wichtig, dass wir alle in dem Entscheidungsprozess einfach mitnehmen und Verständnis dafür erzeugen, warum eine Entscheidung getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Ich glaube, es gibt in dem mehr als 120-seitigen Regelwerk gibt es immer die ein oder andere spezielle Stelle, die alle paar Jahre mal vorkommt und die man eben nicht so auf Tasche hat. Als Zuschauer.
Es gab letztes Jahr eine Szene im DFB-Pokal, Borussia Dortmund gegen Paderborn. Da hat der Schiedsrichter die Wahrnehmung gehabt, dass der Abwehrspieler von Paderborn beim Klärungsversuch den Ball gegen Schienbein bekommen hat. Du konntest es aber eigentlich nicht sehen, selbst von der Fernsehkamera, aber da keine Zuschauer im Stadion waren, hast du es gehört. Er hat es tatsächlich so. So, und der musste, ich glaube, Tobias Stieler war es, der musste rausgehen, um so zu tun, als wenn er nochmal nachguckt. Aber selbst damit konnte er das eigentlich nicht entkräften. Hätte der gesagt, ich habe es akustisch wahrgenommen, dass der dran war, dann wäre das ja zumindest eine Erklärung gewesen. Deshalb glaube ich, dass es immer besser ist, wenn der Schiedsrichter die Möglichkeit hat, seine Entscheidung zu erklären. Habe ich ja gerade gesagt, die Hälfte hast du eh gegen dich, denen ist ja auch egal, welche Erklärung du hast. Aber du hättest es zumindest in dem Moment, glaube ich, auch für die Trainer und all die vernünftig Fußball gucken, erklärt.
Ja, und die Kommunikationshoheit einfach in den eigenen Händen behalten, ne? Und nicht so Spekulationen Tür und Tor zu öffnen, finde ich total wichtig.
Gut, also das wäre vielleicht ein Ansatz. Nun muss man auch sagen, der VAR ist, wir haben es so gehört, im fünften Jahr. Welche Schulnote geben Sie diesem Projekt?
Oh, ich bin totaler Fan vom Videoassistenten.
Aber weil hat er sich durchgesetzt und hat das für die Schiedsrichter wirklich leichter gemacht? Oder, weil natürlich die Szenen noch mehr seziert werden, auch teilweise schwieriger?
Ich glaube, er hat den Fußball fairer gemacht. Und das war ja der Ansatz, zu gucken, dass die Ergebnisse entsprechend, also wenn der Einfluss auf die Ergebnisse entsprechend stattfindet, dass wir dann noch korrekter sind in der Auslegung. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Dass wir in diesem emotionsgeladenen Sport immer Raum für Diskussionen haben, glaube ich, das wird sich hoffentlich bitte auch nie ändern. Mhm. Aber in der fachlichen Expertise ist es wichtig in der Aufarbeitung.
Dass man als Schiedsrichter nun meistens nicht gefeiert wird wie ein Popstar, das ist ja offenkundig. Und wir wollen jetzt ein Thema angehen, was Schiedsrichter wahrscheinlich am besten mit beurteilen können, nämlich der Druck im Profifußball. Jana, wir haben uns da ein paar Gedanken zugemacht.
Aufgehangen dann auch noch mal an dem aktuellsten Beispiel jetzt aus der Welt, nämlich dem von Felix Zweier. Tatsächlich ist es ja so, dass der nach diesem Topspiel Bayern gegen BVB massive Anfeindungen im Netz tatsächlich erfahren hat, bis hin zu Drohungen gegen seine Person selbst und gegen seine Familie. Das hat dann dazu geführt, dass er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat und möglicherweise jetzt dann im nächsten Monat zurückkehren könnte auf den Rasen. Wir wollen die Frage einmal stellen, was spielen die sozialen Medien da auch für eine Rolle? Im letzten Jahr ist es tatsächlich einmal dazu gekommen, dass sich Clubs, vor allem aus der Premier League, aber eben auch Spieler zusammengeschlossen haben und einen Social-Media-Boykott angetreten sind. Daran haben dann auch teilgenommen die TSG Hoffenheim und der FC St. Pauli hier aus dem deutschen Raum und haben dann sich wirklich einfach mal 3 bis 4 Tage komplett aus der Welt der sozialen Medien zurückgezogen. Also die Frage ist jetzt, was kann denn der Profisport wirklich tun? Ist das vielleicht eine Option? Hat das Wirkung gezeigt, wenn wir das Beispiel Zweier sehen? Muss man da zumindest mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Aber gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, was die Vereine tun können? Seien es zum Beispiel digitale Schulungen im Umgang mit sozialen Medien und natürlich auch an Bibi die Frage, wie hat sie denn dieses Thema Social Media oder auch Anfeindungen im Netz wahrgenommen? Gab es da auch Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat?
Wahrscheinlich noch nöcher, oder nicht?
Ich war auf Social Media nie unterwegs.
Und das
war meine Art und Weise, damit umzugehen und Dingen aus dem Weg zu gehen. Also ich wollte nicht extra noch eine Plattform bieten. Du hast es ja schon gesagt, Schiedsrichter, mit jeder Entscheidung, die wir Schiedsrichter treffen, haben wir 11 dafür und 11 dagegen. Also das liegt in der Natur der Sache und das weiß ich, wenn ich das Spielfeld betrete. Mhm. Und da jetzt noch öffentlich Fläche zu bieten und Raum zu bieten, da habe ich mich dagegen entschieden. Mhm. Was aber schade ist, denn Social Media ist ja Fluch, aber auch Segen. Also es ist eine tolle Möglichkeit, meinen Sport zu feiern, mein Hobby zu öffnen und anderen die Gelegenheit zu geben, diese Reise ja auch mitzuerleben und vielleicht ein Interesse auch an Schiedsrichterei zu entwickeln. Insofern wäre es eine tolle Möglichkeit. Aber zum Zweiten, sich eben dieser Situation auszusetzen, persönliches Feedback zu erhalten. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, welches Feedback ist denn wichtig für mich? Also Feedback eines Zuschauers mit allem Respekt, der mir über Social Media entsprechend Feedback gibt, oder ist mir das Feedback wichtig von unseren Coaches, Schiedsrichter-Coaches, mit denen ich immer sehr intensiv gearbeitet habe? Welches Feedback ist mir wertvoller?
Also natürlich ist das interne Feedback groß, aber eben auch das externe, weil es ist ein Publikumssport. Und wir haben, und wir reden da gleich weiter, gucken mal auf ein paar Bilder und eben auf eine Entwicklung, die ja nicht nur Schiedsrichter betrifft, sondern ganz aktuell auch Funktionäre.
Öffentlicher Druck. Im Millionengeschäft Profifußball ständiger Begleiter für alle, die mit ihm zu tun haben. Spieler, Trainer, Funktionäre, Unparteiische. Und Max Eberl, bis vor kurzem Mönchengladbacher Sportdirektor, hat schon lange gespürt,
dass es in eine falsche Richtung geht.
Schließlich konnte er den Druck einfach nicht mehr ertragen.
Ich will einfach raus.
Eberl ist nicht der Erste, der wegen psychischer Probleme aussteigt. Weiteres prominentes Beispiel, Trainer und Funktionär Ralf Rangnick, der aber nach einem Dreivierteljahr Auszeit ins Profigeschäft zurückkehrte. Öffentlicher Druck ist insbesondere für Schiedsrichter stets präsent. Spieltag für Spieltag müssen sie ihre Entscheidungen rechtfertigen, sind Zielscheibe von oft überzogener Kritik und werden heftig angefeindet, seit ein paar Jahren verstärkt in den sozialen Medien. Und durch die Einführung des Video Assistant Referee ist der Schiedsrichterjob eventuell noch undankbarer geworden. Als Traumjob galt er ja nie. Extremes Beispiel dafür, dass er auch schwer krank machen kann, ist Baba Graffati, der einst in die Depression abglitt und damals nicht mehr leben wollte. Aktuellstes Beispiel ist Felix Zweier, der nach umstrittenen Entscheidungen im Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern beschimpft und bedroht wurde. Seit Dezember ist er deswegen raus und überlegt, ob er weitermachen soll. Auch er ist Opfer. Denn Schiedsrichter zu sein, heißt nicht nur leiten, sondern auch leiden.
Das Bild, da ist es. Also, Bibiana Steinhaus, wenn wir die Bilder gesehen haben, der Fall Felix Zweier, Sie kennen ihn gut, Sie haben auch das Ganze mitverfolgt. A, was wäre Ihr Rat? Soll er zurückkommen? Und B, haben Sie vielleicht auch mit ihm gesprochen in den letzten Wochen?
Also erstmal muss ich sagen, da schnürt mir die Kehle zu. Das ist kein Umgang, den ich mir für unseren Profisport wünsche, in keinster Weise. Den kann ich auch nicht akzeptieren. Und was ich mir wünsche und was ich weiß, dass Felix wirklich gute Unterstützung hat von allen Seiten. Denn seit den Ereignissen rund um Baba Graffati werden auch wir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sehr intensiv betreut durch psychologische Unterstützung, die wir zu jedem Zeitpunkt in Anspruch nehmen können. Und ich glaube, wir müssen da sehr viel offener als Gesellschaft werden für dieses zusätzliche Tool der Unterstützung durch sportpsychologische Betreuung und Beratung. Also wenn wir vorhin auf die Tabelle geguckt haben, zwischen Tabellenplatz 1 und 6 2 Punkte. Also wie sollen denn die jungen Menschen damit umgehen können, wenn wir das mal in Euro hochrechnen, wie viel Verantwortung die tatsächlich tragen? Na, also das frühzeitig anzubieten und frühzeitig auch im Kopf an den letzten paar Prozent zu arbeiten und nicht nur am Fuß, ist, glaube ich, entscheidend, dass wir nicht erst ansetzen, wenn Probleme entstehen, sondern schon präventiv frühzeitig.
Das ist klar. Einsteigen. Wir betreuen mittlerweile in England auch die erste und zweite Liga bei den Frauen und bei den Damen und sind dort tatsächlich ja auch nach wie vor mit der Ausbildung eben betroffen.
Ja.
Aber jetzt, das Kind ist ja quasi ein bisschen in den Brunnen gefallen. Also es gab diese sehr umstrittenen Aussagen von Jude Bellingham, dann eben der eigene Rückzug, weil er offensichtlich auch den Spaß verloren hatte an diesem Job. Weil tatsächlich, wenn man so angefeindet wird und das betraf auch die Familie, gab es in Ihrer Karriere auch mal Momente, wo Sie gesagt haben, ist es mir das wert?
Und das ist nicht zu akzeptieren und auch nicht zu tolerieren, dass ein Sportler aus unserer Mitte in der Art und Weise um sein Leben fürchten muss, um das Leben seiner Familie fürchten muss, mit Polizeischutz aus dem Haus geht, weil er nicht weiß, was ihn an der nächsten Ecke erwartet. Wenn das unser Fußball ist, dann möchte ich nicht Teil dessen sein. Das sage ich ganz offen.
Aber nun ist der Rat auch von Ihrer Seite so, dass Sie sagen, er soll sich wieder zurückbegeben? Oder es sind ja zwei Diskussionsthemen. Jetzt diese 3 Monate und natürlich immer wieder diese Geschichte um eine mögliche Verwicklung in den Robert-Holzer-Skandal, der viel zu kurz gegriffen ist, wenn man ihn da quasi in eine Schublade trifft. Aber kann er als Schiedsrichter noch glücklich werden?
Das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung, die Felix treffen muss und die Felix mit seiner Familie und mit seinem Umfeld treffen muss. Und ich weiß, dass Felix gut betreut ist und dass er viele Unterstützer an seiner Seite hat, die ihn da in dieser Entscheidungsfindung begleiten. Und das ist eine sehr persönliche Sache, wo ich mir auch niemals anmaßen würde, einen Rat zu geben. Sondern die Frage ist wirklich für mich, wie gehen wir grundsätzlich mit sportpsychologischer Unterstützung um? Wie öffnen wir uns für eben die letzten paar Prozent eben im Kopf und nicht nur am Fuß? Wie machen wir das gesellschaftsfähig, dass es eben kein Makel ist, sondern eine Riesenchance, eine Riesenchance. Also gucken wir uns doch mal um, in anderen Sportarten, zum Beispiel im Tennis, Nadal, Federer, die haben alle ihre sportpsychologische Unterstützung. Also dass wir uns da so sträuben, ist eigentlich ein Skandal. Und ein Gedanke noch, Peter, Social Media Abuse. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir Aufklärung betreiben und Education anbieten, also dass wir in den Dialog gehen und zwar nicht nur mit den Endnutzern von Social Media, sondern eben auch mit den Anbietern der großen Plattformen, um einfach zu gucken, wo setzen wir an, dass wir da ein Stoppschild reinhauen können.
Das ist ja, man merkt natürlich, das ist ja die langfristige Planung. Thomas, ist das ein frommer Wunsch oder kann man eben auch am Beispiel Felix Zweier tatsächlich das jetzt wieder so in den Griff bekommen, dass A, der Fußball durch ihn natürlich wieder profitiert, dass er einfach ein guter Schiedsrichter war und ist und dass er aber auch selber wieder Spaß hat an diesem Job?
Ja, ich glaube, du hast eben von so zwei Strängen gesprochen. Also zu dem einen Thema hat Bibiana alles gesagt. Ist überhaupt nicht zu akzeptieren in der Art und Weise. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das Grundproblem dieses Konflikts liegt ja schon deutlich länger zurück. Denn eben die Sache, dass seine Beteiligung oder eben seine Nichtbeteiligung ja nie abschließend aufgeklärt oder abgeklärt wurde.
Am Holzer-Skandal damals.
Genau. Es hieß ja immer, er hat irgendwie, ich glaube sogar, es hieß am Schluss, er hat dafür Geld bekommen, dass er nicht sagt, so war das. Das wurde nie entkräftet, das Ganze. Und er hat aber parallel eine ziemlich starke Karriere hingelegt. Und damit ist die Aussage von Bellingham nicht zu entschuldigen. Das, was ihm im Netz widerfährt, gar nicht. Aber ich glaube, man hätte damals diesen Vorwurf einfach schon ausräumen müssen, dass gar nicht etwas haften bleibt. Und jetzt hat er sich eine Auszeit genommen. Ich glaube, was man hört, er kommt zurück. Ich hoffe, dass er gestärkt zurückkommt und dass man auch aus diesen Sachen einfach lernt, dass auch Sachen vom Tisch vorher müssen. Und es gibt ja keine Frage, was du eben gerade gesagt hast. Natürlich, warum soll im Spitzensport, und da gehören die Schiedsrichter ja auch dabei, warum soll es da keine psychologische Betreuung geben?
Ja gut, Peter.
Aber die psychologische Betreuung, die es zweifelfrei geben muss, gar keine Frage, wird aber zu 99% dazu genutzt, um mehr sportliche Leistungsfähigkeit zu bringen und nicht um Schutz darzustellen vor irgendwelchen Menschen, die sich teilweise kriminell im Netz vor allen Dingen bewegen. Das muss man sich vorstellen. Respektlosigkeit Menschen gegenüber, ob sie jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder eben nicht, spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Aber die Respektlosigkeit aufzubringen oder zu leben, ja, über Menschen Urteile abzugeben, die man selber noch nie gesehen hat, noch nie gehört hat, noch nie gesprochen hat, irgendwo vielleicht im Fernsehen gesehen hat, und da meint man dann, Kommentare abzugeben und auch Menschen noch beschimpfen zu können, mit einer Kenntnisnahme über diesen Menschen, die gen Null tendiert, und darüber hinaus die Verhaltensweise dieser Person, die ich da kritisiere, auch gar nicht einschätzen weiß. Aber in diesem Riesenversteck mich eben zu bewegen, anonym bleiben zu dürfen und dann auf übelste Art und Weise über Menschen zu reden, das ist das Grundproblem der gesamten Gesellschaft. Natürlich fokussiert sich das irgendwo immer auf diejenigen, die am meisten in diesen Netzen unterwegs sind und die eine gewisse Art von sogenannter oder auch Prominenz hat. Ich hab durch Aussagen, die lapidar bei Sport1 gemacht wurden, Morddrohungen erhalten, indem ich den falschen Verein zugetraut habe, den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. Als Trainer selber habe ich Morddrohungen gehabt und bin einen Monat lang mit einem sehr, sehr guten Polizeischutz versehen, bedacht worden, weil irgendwelche Fans meinten, sie müssen, warum auch immer, wie gesagt, kein Wort mehr gesprochen, Einfluss zu nehmen auf das, was meine von mir betreute Mannschaft zu machen hat.
Zu welcher Zeit war das?
Das war zweimal. Einmal zur Zeit Anfang 2001 bei LRA und dann einmal beim VfL Bochum. Er ist gut behandelt worden von der Staatsanwaltschaft, sehr ernst genommen worden. Aber wenn du dann ein Spiel machen musst als Trainer und hast rechts und links neben dir Polizei stehen, zu deinem Schutze, und wenn, was noch viel schlimmer ist, wenn deine Kinder in die Grundschule gebracht werden unter Polizeischutz, dann fragt sich das Kind, warum eigentlich, was ist hier passiert in unserer Welt? Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Und der Sportpsychologe, wenn er eingreifen muss, ja, zum Schutze, ist es eigentlich schon zu spät. Wenn er eingreift, um dich zu begleiten, ist es sehr, sehr gut, aber jetzt nicht nur in Bezug auf Leistungssteigerung, da brauchen wir das, sondern eben auf die gesamte Gesellschaft und den gesamten Abläufe
bezogen. Ja, wenn wir uns einen Kader von einem Fußball-Bundesligisten, Zweitligisten, wie auch immer, angucken, dann gibt es da ganz viele Ärzte und Physiotherapeuten und ganz viele Menschen, die sich um den Körper kümmern. Und vielleicht ist es noch ausbaufähig zu gucken, was da sonst noch.
Aber diejenigen, die diese Dinge im Netz veranstalten, die sollten auch eine Betreuung haben.
Ja, gut, das ist ein bisschen schwieriger sicherlich. Aber weites Feld, auch ehemalige Polizeibeamtin, nach wie vor, also auch mit diesem Thema durchaus aus vielen Blickwinkeln betreut, Bibiana Stein aus Web. Sie bleibt bei uns und natürlich auch die beiden Herren, denn gleich wollen wir dann wieder zum Sportlichen kommen, und zwar zur aktuellen Entwicklung bei Fortuna Düsseldorf. Was ist denn da los? Ist Trainer Christian Preußer wirklich schon entlassen? Viele Medien haben das in den letzten Stunden vermeldet. Und gibt es tatsächlich schon den neuen Trainer, der morgen dann verkündet werden soll? Wir wollen das Ganze gleich aufklären. Hier Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Ganz kurze Pause und für Sie nochmal die Chance, richtig reich zu werden. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Wir gehen in den Endspurt mit Peter Neururer, Thomas Wagner und Bibiana Steinhaus-Webb. Und wir gucken nach Düsseldorf. Jana Wosnitzer, du hast die aktuellsten Entwicklungen bei der Fortuna Kracht offensichtlich.
Tatsächlich war diese 1:0 Niederlage gegen Kiel wohl dann doch eine zu viel am Wochenende. Tatsächlich kann Fortuna morgen auch noch auf den Relegationsplatz abrutschen, nämlich beim Nachholspiel vom SV Sandhausen. Und deswegen hat man jetzt dann die sportlichen Konsequenzen gezogen und eben den Trainer Christian Preußer wohl, muss man noch sagen, entlassen. Das Ganze soll morgen kommuniziert werden und man hat wohl auch schon einen Nachfolger für ihn gefunden mit Daniel Thun. Aber die aktuellen Geschehnisse fasst jetzt noch einmal Sebastian Bernsdorf für uns zusammen.
Am besten im Erdboden versinken. Nach dieser unfassbaren, brutalst möglichen Niederlage, die sich irgendein grausamer Fußballgott ausgedacht haben muss. Ein Sonntagsschuss. In der allerletzten Sekunde. Abgegeben von einem 19-Jährigen, der noch nie ein Profitor erzielt hat. Dropkick, Außenriss. Unterkante, Latte und sofort Abpfiff. Endstand 0:1. Für Trainer Preußer und sein Team die vierte Pleite im vierten Rückrundenspiel. Die katastrophale, kaum zu erklärende Niederlagenserie begann kurz vor Weihnachten daheim gegen Sandhausen. 0:1, wie gestern gegen Kiel. Dann, nach Platzverweis in Unterzahl, das 0:3 in Bremen zu Jahresbeginn. Und eine Woche später noch ein unglückliches 0:1 zu Hause, diesmal gegen Nürnberg. Chancenlos war die Mannschaft des noch unerfahrenen Christian Preußer nie, auch nicht in der gestrigen Partie. Aber nach vier Niederlagen ohne eigenen Torerfolg ist Fortuna Düsseldorf spätestens nach dem Last-Minute-Sonntagsschuss von Jonas Sterner in einer dramatischen Lage, in der es jetzt ums sportliche Überleben geht und die Christian Preußer seinen Job gekostet hat.
ist offensichtlich vorbei. Morgen soll es verkündet werden. Christian Preußer ist Geschichte. Wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt, eigentlich auch keine große Überraschung, Peter.
Sehr, sehr traurig, aber eben der Situation geschuldet. Bei dem Punktestand muss die Fortuna irgendwann reagieren.
Gucken wir mal auf die Tabelle, dann sehen wir nämlich, wie dramatisch die Situation für Fortuna Düsseldorf tatsächlich aktuell schon ist. Jana hat es ja eben gerade gesagt, wir haben morgen noch ein Nachholspiel, da kann es sogar noch bitterer werden. Also das ist insofern nicht richtig. Sandhausen hat noch nicht 21 Spiele. Die haben eben noch dieses Nachholspiel morgen und könnten dann vorbeigehen an Fortuna Düsseldorf. Dann wäre man auf dem Relegationsplatz. Soweit also die Aktualität. Thomas, wenn es Daniel Schuhn jetzt wirklich werden sollte, ehemaliger HSV-Trainer, wäre das eine nachvollziehbare und auch gute Wahl? Weil Christian Preußer war ganz klar der Kandidat auch von Klaus Allofs, dem Sportvorstand.
Ja, bei der Fortuna ist ja unfassbar viel Bewegung in den letzten Jahren auch auf der Führungsebene gewesen. Preußer, Freiburg 2, das war ein ruhiges Umfeld. Ich glaube, Daniel Thun hat ja in Osnabrück einen sehr, sehr guten Job gemacht. Er kann so ein bisschen was aufbauen. Beim HSV hat es am Anfang auch gut funktioniert, aber ich glaube, dass der HSV dann auch nochmal ein anderes Brett als Düsseldorf ist. Da geht es jetzt einfach nur noch um den Klassenerhalt. Ich finde die Mannschaft auch lange nicht so gut zusammengestellt. Die haben immer was geredet von erweitertem Aufstiegskandidaten, sehe ich nicht. Aber das müsste natürlich dick reichen, um die zweite Liga zu halten. Also ganz klares, Thun kann auch mit jungen Spielern, ist ein Offensivgeist wie Klaus Allofs auch. Ich glaube, das ist eine gute Wahl.
Gut, weil wenn, Peter, kurze Antwort bitte, wenn die runtergehen in die dritte Liga, das wäre eine Katastrophe für den Standort.
Derby gegen Wuppertal nächstes Jahr dann in der dritten Liga.
Ja, herzlichen Glückwunsch, kommt leider nicht zu, aber Fortuna Düsseldorf steigt auch nicht ab.
Gut, das ist eine klare Aussage. Also, wir sagen erst einmal bis hierhin Dankeschön an Peter Neurohr und auch an Thomas Wagner. Zum Abschluss noch Bibiana Steinhaus-Webb. Sie sind nach wie vor jetzt in England aktiv. Und zwar für ja, die nächsten Wochen werden Sie auch da wieder komplett sich die Spiele anschauen. Also, die Liebe zum Fußballer bleibt lebenslänglich.
Die Liebe zum Fußball bleibt.
Das ist doch schon mal sehr gut. Nun ist die Frage halt auch, wenn man auf Premier League schaut und Bundesliga. Viele sagen, die Premier League ist eh längst der Bundesliga entrückt. Ist das auch so die Wahrnehmung, die man in England hat? Hier ist der Platzhirsch, hier ist die Premier League, hier gehen die Superstars hin, hier ist die Kohle und die Bundesliga wird langsam immer weiter nach hinten gedrängt?
Ja, oh, das ist natürlich ein harter Vergleich. Ich glaube einfach, dass wir in Europa 4-5 Ligen haben, die sehr, sehr stark sind und sicherlich den europäischen Wettbewerb anführen. Die Premier League ist in einer hervorragenden Ausgangssituation. Und was, glaube ich, aber sehr deutlich wird, ist, dass der Gesamtansatz, Spieler zu betrachten, noch deutlich weiter gefasst ist, als ich das hier in Deutschland erlebe.
Gut, das ist ein Ansatz. Der andere ist wahrscheinlich, die haben einfach mehr Kohle.
Ja, finde ich nicht nur so. Ich kann das mit der Kohle nicht mehr hören. Ich sage sogar, dass die französische Liga, wenn du den ersten von Frankreich gegen Deutschland spielen lässt, bis 20 runter, glaube ich, dass wir gegen Frankreich verlieren. Ich sehe die Bundesliga im Moment richtig stark in der Krise. Von England und Spanien müssen wir nicht mehr reden. Spanien hat 6-mal die Champions League und 7-mal die Europa League gewonnen in den letzten 10 Jahren. Ich sehe uns maximal noch auf Platz 4, vielleicht sogar Platz 5. Und das ist teilweise selbst verschuldet.
Aber die Premier League hat wenigstens ein Meisterrennen. Normalerweise in den letzten 10 Jahren gab es 5 unterschiedliche Meister. Wenn man das in Deutschland betrachtet, dann sind wir da.
In Italien wird spannend. In Spanien hast du immer 3. Und bei uns Bayern.
Interessiert das in England? Also ist da außer Bayern irgendwas wirklich von Relevanz?
Ja, der europäische Wettbewerb wird schon gezeigt. Also,
ja. Champions League. Aber Bundesliga ist da jetzt ist kein Straßenfeger.
Es gibt, klar, es gibt auch, nein, es gibt auch Programme, die selbstverständlich auch die deutsche Liga, die französische Liga, die spanische und die italienische betrachten. Aber nichtsdestotrotz als eine von.
Gut, dann betrachten wir jetzt gleich die dritte Liga bei Dritte Liga pur. Nochmal herzlichen Dank an Bibiana Steinhaus-Webb, Thomas Wagner und Peter Neururer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel HSV gegen Heidenheim, nach Düsseldorf gegen Schalke.
Sind wir wieder eingeladen, alle in der Runde oder was? Wir sehen uns wieder, hast du gerade gesagt.
Ja, wir sehen uns, ihr vor dem Fernseher. Nächste Woche kommt unter anderem Laura von Torra zurück im Doppelpass. Schön. Also, das auch ein prominenter Gast, nächsten Montag dann wieder ab 21.45 Uhr. Dankeschön und Ihnen einen schönen Abend. Und jetzt viel Spaß mit der dritten Liga.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.